wenn mich jemand fragt, kann ich den gucken, werde ich damit meinen Spaß haben? Sage, pass auf, es gibt die Szene, da wird jemand in ein Gefängnis eingesperrt, geht in den Schatten und am nächsten Tag ist er weg und dafür steht ein anderer Mann und keiner fragt sich, warum. Kannst du damit leben, ja oder nein?
Es ist so trocken, aber es ist so.
Life is very, very complicated, and so films should be allowed to be too. David Lynch mischte seit Ende der 70er Jahren die Filmwelt ordentlich auf und wie es leider so ist, am 16. Januar diesen Jahres, diesen noch jungen Jahres, mussten wir Abschied von dem großartigen Kultregisseur nehmen. Seine Filme spalteten die Geister, die einen liebten seine überaus markanten Storylines, seine expressionistische Bildsprache und surrealistischen Motive, die anderen, die Doofen quasi, können mit seinen oftmals verwirrenden, manchmal und furchterregenden, aber auch immer etwas absurden Werken nichts anfangen. Warum auch immer. Und genau an diese kleine Minderheit ist der nächste Podcast gerichtet oder dieser Podcast gerichtet, den ihr heute hört. Wer Fan von David Lynch ist, der ist es nämlich auch mit Leib und Seele. Und wir zwei Fans von David Lynch, nämlich ich, der Sandro und der Mo, die heute für euch da sind, wir gehen heute mal das Œuvre des Kultregisseurs durch, der uns viel bedeutet und viel gegeben hat und versuchen mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, warum das so wichtig für uns war, warum es so ein großer Verlust vielleicht für die Filmwelt ist und was uns einfach noch alles so einfällt. Lieber Mo, wie hat dich denn diese Nachricht getroffen?
Ja, schon getroffen. Also es gibt ein Universum, in das ich seit den 90er Jahren immer wieder gerne zurückkehre und das ist das Twin Peaks-Universum mit allem, was dazugehört. Und das mache ich tatsächlich sehr regelmäßig, auch mit veränderten Schnittfassungen von Sachen. Und das war jetzt gerade wieder so. Wir sind gerade mittendrin und dann stirbt David Lynch. Das fand ich schon schlimm. Und dann habe ich mich auch so daran erinnert, wann habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen, wie war das so? Und dann hatte ich ja natürlich sofort wieder Bock, weil sowas wird dann getriggert, dass man sich dann alles wieder ansieht, alles, was man schon mal gesehen hat, auch die ganz weirden Sachen und so. Dann merkt man, oh, da geht aber richtig viel Zeit bei rum. Das hab ich also jetzt auch noch nicht geschafft. Aber es löst halt in mir aus, dass hier wieder einer verstorben ist, der ganz, ganz groß und ganz, ganz wichtig war. Erinnert mich so ein bisschen an den Tod und was ich da gefühlt habe von David Bowie, da war das ähnlich. Mhm. Auch eine Figur, die ich seit frühester Jugend verfolgt habe. Eine Figur, die auch Zeit seines Lebens immer einem Wandel unterzogen war und dann irgendwann für sich den Punkt entdeckt hat, ich mache jetzt nur noch, was ich will. Und an diesem Punkt war auch David Lynch mal und hat ab da nur noch gemacht, was er will. Und deswegen gibt es halt eben eine Handvoll ganz, ganz besonderer Filme, die man auch mit wenig vergleichen kann. Auch eine Handvoll Serien, die man mit wenig vergleichen kann. Ich bin zudem auch noch großer Freund seiner Musik gewesen, die ähnlich schräg und surreal war und natürlich auch seiner Kunst. Ich habe einmal seine Werke in Frankfurt gesehen, live, und das war schon sehr beeindruckend. Also, ja, ich habe eine Träne im Knopfloch.
Ja, es ging mir auch so. Nur muss man sagen, der Mann ist 78 geworden. Und es geht jetzt, glaube ich, weniger darum, dass man jetzt noch viel erwartet hat. Ne? Also hier und da haben wir ja schon noch mal spekuliert, kommt da noch irgendwas? Ich glaube, das ist jetzt weniger das Gefühl, was es dann ausgelöst hat, sondern eher, dass da wirklich einer gegangen ist, wie du es ja schon sagst, der dieses, ich meine, der Typ ist ein Regisseur. Ja, man muss sich, also klar, er ist wirklich die Definition eines Künstlers, aber in seiner exekutiven Ausführung am Ende des Tages ist er vor allem auch ein Regisseur gewesen. So ist er auf jeden Fall zu dem Namen gekommen, unter dem man den heute kennt. Und der Vergleich mit David Bowie, es trifft es eigentlich ganz gut, so, ne? Er, als Musiker, aber er war auch noch so viel mehr. Und ich glaube, auf wenige Personen der Popkultur trifft das Wort Künstler wirklich so krass zu wie auf die beiden. Und David Lynch war halt einfach, warum ich dachte, das ist jetzt wirklich schade, obwohl ich noch gar nicht, ich kann das jetzt nicht behaupten, dass mein Leben lang Fan von ihm war. Ich bin erst sehr, sehr, sehr spät dazu gekommen, unter anderem eben auch durch dich. Das ist einfach dieses Gefühl, ich habe das schlagartig gefühlt, oh, der wird aber der Filmwelt fehlen. Also dieses man sagt es ja auch, es hat ja auch so ein bisschen Einzug in den Sprachgebrauch, dieses Lyncheske, ne, so auch als Anlehnung auf Kafkaesque, also wie viel das eigentlich nachhaltig beeinflusst hat, was er getan hat. Und da ist so ein bisschen so diese, nicht Trauer, aber dieses Gefühl auch gekommen, auch so schade, dass das ausstirbt. Und dann bin ich so in mich gegangen, damit können wir ja vielleicht den Podcast dann beenden, damit das nicht alles so eine bittere Runde hier wird. Wächst denn da was nach? Was ist denn das Vermächtnis, auch filmisch gesehen, von ihm? Und genau diese ganzen Gedanken, die sind da durch meinen Kopf gegangen und haben auch dazu geführt, dass ich ultimativ alles habe stehen und liegen lassen und mich in einem düsteren Marathon seiner Filme wiedergefunden habe. Und genau das wollen wir jetzt mal so ein bisschen abarbeiten, aber nicht so, ne, haben wir ja auch beide im Vorgespräch schon festgelegt, nicht so Wikipedia-haft, sondern wir hangeln uns schon so ein bisschen in den Jahreszahlen entlang, weil das macht halt einfach Sinn, das so zu tun, aber werden hier und da mal was Deep Diven reindroppen und auch Rückbezüge nehmen, weil das Werk von ihm, das lässt es ja auch einfach nur zu, dass man vergleicht, auch untereinander. Und er hat ja sehr viele Referenzen und Easter Eggs geschaffen, ohne dass er wahrscheinlich wusste, was ein filmisches Universum oder Easter Eggs sind. Er hat es einfach gemacht. Ja, und das war schon sehr, sehr cool. Also, das würde mich jetzt nochmal, bevor wir loslegen, aber nochmal interessieren, dass du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehst, wie denn dein Erstkontakt mit David Lynch war. Welcher Film war es und unter welchem Umstand, wenn du das noch ungefähr einschätzen kannst?
Das weiß ich ganz genau. Der erste Film war Der Elefantenmensch und das war, ich glaube, 83, 84 muss das gewesen sein. Also 80 ist er rausgekommen. Mit 3 Jahren Versatz waren damals Filme dann auf Video zu haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Zeitraum mein Vater den geholt hat, weil der hatte immer so ein Faible für schräge Sachen. Also seine Picks in der Videothek waren eigentlich immer die, wo ein bisschen Staub drauf war, die kein anderer guckt.
Ja, geil.
So ungefähr muss das gewesen sein. Und Elefantenmensch ist ja auch ein ziemlich bekannter Film, hat ihm halt seine erste Oscar-Nominierung eingebracht und war auch sehr, sehr erfolgreich. Und hat mich als doch noch relativ jungen Menschen schon fasziniert. Also die Geschichte von John Merritt ist einfach in diesem Film auch brillant erzählt. Man will danach wissen, gab es den wirklich? Ist das wirklich eine Biografie? Wie ist es dem ergangen? Und es ist ja relativ straight erzählt und hat aber trotzdem diese Traumelemente schon drinne, die ich schon als Kind auch schon sehr faszinierend fand, muss ich sagen. Also wahrscheinlich war ich der Wucht mir da natürlich nicht bewusst, aber was halt aktiv passiert ist, der Name hat sich eingebrannt und ich habe dann bei jeder Veröffentlichung die Sachen, also sobald sie erreichbar waren für mich, geschaut. Das ging nicht immer im Kino, also gerade, weiß ich noch, Wüstenplanet, Blue Velvet, habe ich nicht im Kino gesehen, die liefen bei uns überhaupt nicht, aber bei der Videoveröffentlichung dann habe ich immer zugeschlagen.
Ja, dann lass doch gleich mal einen auf David Lynch machen hier und mit dem zweiten Film einsteigen, denn wir wissen natürlich alle, na, du hast jetzt so schön über Elefantenmensch geredet. 1977 kam sein Debüt Eraserhead, das können wir kurz danach nochmal aufgreifen, aber Elefantenmensch, du hast ja schon kurz umrissen. So, ist ein, also damals konnte man das ja noch nicht sagen, als sein zweiter Langfilm, dass er nicht dem Lynchesken entspricht, was man eigentlich wahrscheinlich so darunter versteht, weil du ja sagtest ja auch, der ist sehr straight, aber damals gab es ja einfach diesen Vergleich nicht. Er hatte halt so einen punkigen Erstling und dann hat er halt einen guten Film gemacht, der halt auch viele Leute berührt hat. Und das ist, wie du schon sagst, auch nicht nur ein straighter Film von der Story her, sondern weil er auch straight erzählt ist und ohne viel surreale Elemente auskommt. Das ist halt wie du sagtest ja schon, John Merrick hieß der Mann, der Elefantenmensch, den gab es auch wirklich, das habe auch ich danach recherchiert, wird hier gespielt von John Hurt, unkenntlich unter einem sehr brillanten und sehr ikonischen Make-up versteckt, spielt 1881 in London. Und er wird auf so einer Freakshow ausgestellt, kann man eigentlich sagen, und auch ziemlich misshandelt und vorgeführt und ist halt ein Belustigungsobjekt. Und der kommt dann irgendwann an einen Chirurgen, der schon ein bisschen fasziniert ist von ihm, der sich das halt genauer anschauen will und ihm auch helfen möchte, nämlich gespielt von Anthony Hopkins. Die jüngste Rolle von Anthony Hopkins, die ich tatsächlich kenne, und selbst da war er schon alt, aber gut, bei manchen ist das so. Und er versucht ihn dann auch in die Londoner Gesellschaft mit einzuführen und das verbessert auch seine Situation zunächst und auch darüber aufzuklären, dass dieses Entstellte nicht gleich mangelnder Intelligenz oder Intellekt daherkommt, aber wie so oft schlägt dann irgendwann das Menschliche im Menschen zu und das nimmt dann eben doch einen sehr, sehr düsteren Verlauf. Und anders als Eraserhead, das kann man ja sagen, kam der hier auch deutlich besser bei Kritikern an. Ne? Eraserhead war so ein Horror-Insider-Hit, der über Jahre gewachsen ist. Das war halt ein richtiges Drama, auch in einem wunderschönen Schwarz-Weiß gehalten und ist im Prinzip auch so ein Appell an die Menschlichkeit, so sehr, sehr einfach zu verstehen, aber eben nicht weniger eindringlich und auch so ein bisschen dieses, dass die Äußerlichkeit da einfach nicht über den Charakter eines Menschen was auszusagen hat. Hat mich damals tatsächlich komplett von den Erwartungen her irritiert, weil ich habe halt den strangesten Film aller Zeiten erwartet, als ich das Cover gesehen habe und gedacht, oh Gott, was ist das jetzt? Aber nicht minder mitfühlen lassen. Also ich fand den schon sehr, sehr berührend.
Ja, ist er auch. Der kann dich gar nicht kalt lassen, wenn John Merrick John Merrick im Film schreit, dass er eben kein Tier ist, sondern ein Mensch. Das ist ja dann auch irgendwann so in den Sprachgebrauch übergegangen. Jeder, der den Film einmal gesehen hat, der hat mindestens auch einmal mit einer schlecht verstellten Stimme gesagt, ich bin kein Tier, so, ja, und die Darstellung, die Maske, das grandiose Schwarz-Weiß, also immer noch ein Film und davon gibt's bei David Lynch nicht viele, den ich empfehle, wenn man sagt, ich möchte einen Einstieg wagen, aber ich brauche was Leichtes, ich brauche einen leichten Einstieg, denn wenn du die Leute direkt mit einem 3-Stunden-Epos kommst oder sowas, dann brechen die ab und geben da nie wieder was rein. Oder wenn du denen sagst, schaut mal ein paar von seinen Kurzfilmen, dann laufen die Leute weg. Das wird nicht funktionieren. Das hier ist ein seichter Einstieg, war ja auch mein Einstieg und ich glaube, dafür hat er schon genug, was andere Filmen oftmals fehlt. Und aber natürlich, er zeigt dir hier in keiner Sekunde etwas, dass du dich vorbereiten kannst auf das, was später kam. Das ist halt so. Genau. Schon zwei Filme weiter hast du einen ganz anderen Menschen wieder. Nehmen wir jetzt mal einen Wüstenplanet so ein bisschen raus, weil es dafür eine Vorlage gab. Aber immer dann, wenn er auch als Drehbuchautor dran ist oder sowas, kriegst du Sachen, die du eben, und das ist das, was ihn so ausgemacht hat, du kriegst Filme, die du noch vorher noch nie gesehen hast und die du danach auch nicht siehst. Einflüsse ja, aber ein Ergebnis wie das, was er filmt, das gibt's halt nicht nochmal. Und das gilt auch für dieses Zweitlingswerk. Ne?
Super interessant finde ich eigentlich auch, dass der noch nicht geremaked wurde, weil das ist ja im Prinzip ein veritabler Oscar-Stoff, wenn man es mal so nimmt. Und nicht, dass er das braucht, aber die anderen Filme sind gar nicht zu remaken. Den kannst du vielleicht nur mit an einen guten Handwerker geben. Was mich halt damals so umgehauen hat, war, also wer das Ende von Shutter Island kennt, ne, mit dem letzten Satz und der Entscheidung, die Leo da trifft, sowas Ähnliches gibt's halt hier auch. Ja, und am Ende, und das fand ich super berührend. Und das finde ich, ist dann auch so ein dramaturgischer und Drehbuchhandkniff, dass du schocken kannst ohne des Schockes Willen. Also es ist ja ganz oft bei Lynch, dass du dich wegen irgendwas gruselst oder nicht mal, es gibt keine Jumpscares in dem Sinne bei ihm, sondern dass plötzlich etwas passiert, was dir so den Boden oder den Füßen wegzieht. Und das ist hier eigentlich ganz sanft, aber trotzdem super hart. Also weil die Konsequenz daraus halt super hart ist. Und das ist schon, es ist, ne, nicht, dass man das falsch versteht, bloß weil wir hier sagen, das ist Lynch Light, ist das trotzdem super anspruchsvolles Drama. Aber ich gebe dir recht, den würde ich jetzt zum Beispiel im Berg pitchen. Wenn er sagt, boah, Mulholland Drive habe ich gesehen, er hat mich komplett verwirrt. Ja, das ist richtig, das will er auch. Guck dir mal den Elefantenmenschen an, vielleicht klappt es bei denen, der würde ich auf jeden Fall nicht verwirren.
Ja, ganz anders, als wenn wir jetzt den Schritt zurück machen, Eraserhead. Das ist dann auch wieder ein Film, der ist, und das ist halt etwas, was ich an David Lynch so mag. Er hat das mal relativ simpel ja auch gesagt, wie du eingangs auch so ein Zitat benutzt hast, eben, das Leben ist paradox und das Leben ist nicht geradlinig und es passieren manchmal Dinge, die man nicht glauben kann. Warum soll das in der Kunst anders sein? Ja, nicht immer wird alles im Leben dir erklärt und so muss man eigentlich an sein ganzes Schaffen rangehen. Er hat nie den Anspruch gehabt, dir Dinge zu erklären. Das waren dann andere, die das durchgedrückt haben. Und hier hast du eine Geschichte, wie es sie auch kein zweites Mal gibt. Und Eraserhead kann man gucken, wenn man sich an den etwas gewagteren David Lynch ranwagen will. Aber dann sage ich dir auch ganz offen, wenn du ein Auge dafür hast, dann ist das ein Film, der dich trotz seiner langen Zeit, die es den schon gibt, 1977, nicht mehr loslassen wird. Also optisch ist der auch in Schwarz-Weiß wieder gehalten. Was er hier im Optischen macht, was er hier im Ton macht, was mir erst viel später klar geworden ist, dass was ich an Lynch liebe, ist das dumpfe Dröhnen, das immer da ist. Und wenn man Lynch-Filme kennt, weiß man, was ich damit meine. Das ist das Vorhandensein von nichts auf der Tonspur. Und das ist halt hier auch schon so geil. Und großartig, Jack Nance hier in der Rolle von als Henry Spencer, ganz jung. Den kannte ich dann auch erst nur in alt, bevor ich ihn dann in jung hier entdeckt habe und auch fünfmal gucken musste. Ist der dann wirklich so? Auch ganz viele Anleihen an Lynch selber, nicht zuletzt die Frisur zum Beispiel, ne? Ist etwas, was die beiden immer gleich hatten, sondern der Eraserhead und die Frisur von David Lynch hatten immer schon sehr, sehr viel Ähnlichkeiten. Und wenn du dann nämlich diese Tür aufgemacht hast und sagst, ja, das habe ich verstanden. Also ich habe verstanden, warum der funktioniert. Es ist surrealistisch. Das ist im Grunde ja, wie du vorhin gesagt hast, ein Punkfilm. Ich habe das abstrakte Gemälde habe ich zum Laufen gebracht. Hier ist es, bitte sehr. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, dann wird's ab da nur noch immer schöner und wilder und seltsamer und auch schwieriger. Es gibt auch ich klinge so, als wäre ich der 100%ige Fan. Ich bin vielleicht der 98%ige Fan, weil es gibt wirklich eine Sache, an die ich überhaupt nicht rankomme. Aber da kommen wir dann später zu. Das ist auch das schwerste Stück Arbeit.
Von jetzt Eraserhead explizit oder von generell Lynch?
Nee, von Lynch. Ah. Eraserhead ist brillant, ist eine 10 von 10. Das,
ja.
Wie fast alle seine Filme.
Das ist er bei mir jetzt auch hochgeklettert. Also er sagt ja auch mal, das Konzept des Absurden ist etwas, was ihn sehr, sehr anspricht. Und ich glaube, das geht in keinem Film so auf wie in Eraserhead. Der ist, ja, also es gibt eigentlich, das könnte man jetzt hier durchgehen, wenn wir jetzt ein großer filmwissenschaftlicher Podcast wären, aber ihr habt alle Wikipedia, ihr könnt alle YouTube benutzen, googelt einfach mal die Entstehungsgeschichte des Films. Das ist ein Film an sich. Und das ist ähnlich wie bei Apocalypse Now. Die Odyssee, die er hier zurückgelegt hat für dieses Werk, ist beeindruckend, ne? Und vieles, also die Do-it-yourself kann man schon fast gar nicht mehr sagen. Ne? Also das ist, dass er da ganz selbstbewusst drüber geschrieben hat, David Lynch presents, das liegt einfach daran, dass eigentlich er der Film ist. Ne? Und ein paar Kumpels haben ihm halt geholfen. Und das ist schon wahnsinnig krass, auch das mit dem Sound, was du gerade gesagt hast. Mir ist das letztens jetzt beim Rewatch auch nochmal aufgefallen. Das machen Christopher Nolan macht das heute auch, dass der den Sound über den Dialog stellt. Aber damals war das, guckt euch mal einen Film aus den 70ern an, da hängt ja fast die Tonangel noch auf der Kameralinse drauf, damit du ja bloß die Dialoge hörst. Und alle Soundeffekte sind so studiomäßig erzeugt, dass das halt einfach voneinander zu trennen ist. Sowas wie ein Soundteppich gab's gar nicht. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht, dadurch erzeugt er so eine Immersion. Die Geschichte handelt von, ja, es ist, ne, dieser Henry, der von Jack Nance gespielt wird, ist halt so ein schüchterner Fabrikarbeiter, das lernen wir auch nicht so im Detail kennen, aber es wirkt irgendwie so retrofuturistisch, würde ich jetzt mal liebevoll benennen. Und der wird halt mit seiner Freundin oder Bekannten ungewollt schwanger und die bekommen einen, das kann man ja sagen, missgestaltetes Baby. Und das hat mich wirklich in meinen Träumen verfolgt. Und da übertreibe ich jetzt nicht, weil das verfolgt dich nicht nur durch sein Äußeres, sondern vor allem auch durch das Sounddesign, in deine Albträume. Es gibt eine Lady in der Heizung, die mit dir singt. Und wenn euch das noch nicht abstrakt genug ist, dann schaut es euch an. Der geht nur 90 Minuten. Der hat eigentlich, der Film hat ein krasses Pace und gleichzeitig ist er verloren in seiner Langsamkeit. Ich kann das gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist das so mit sein surrealster und expressionistischer Film. Und mir ist der auch wirklich ans Herz gewachsen. Also, ne, hat auch einen großen Einfluss gehabt. Wir haben ja auch ein Musikvideo gemacht und einen Song, der das aufgreift, der thematisiert nicht diese Parentship, was der Film macht, aber die Art und Weise, wie du dich fühlst, wenn du diesen Film siehst, das ist etwas, was ich damit auch aufbringen wollte und was wir halt auch versucht haben, visuell einzufangen. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie fucking kompliziert das ist. Und das kann ich dir jetzt an der Stelle ja auch mal sagen. Es ist noch nicht raus, deswegen habe ich es euch noch gar nicht gesagt, dass uns die Berlin Music Awards angeschrieben haben. Die haben nämlich Eraserhead gefunden und gefragt, ey, sag mal, habt ihr was damit zu tun? Und wir, ja, I'm the director, this is my DOP, sagt man das? Keine Ahnung, wir haben alles selbst gemacht. Was haben wir falsch gemacht so? Dachten schon irgendein Copyright-Claim. Und die haben, hey, wollt ihr partizipieren am Festival?
Super, sehr schön.
Ich weiß noch nicht, ne, ob das da jetzt irgendwie, ja, ob der, also wie das dann läuft, ob da jetzt irgendwie 100 Filme dran teilnehmen, ob das, ne, ob man sich dann nochmal bewerben muss. Aber die sind erstmal auf dieses Video gestoßen, einen Tag nachdem David Lynch gestorben ist. Und das war so ein bisschen gruselig, schicksalhaft. Auf jeden Fall sind wir mit dem Song bei der letzten Tour, also mit In Heaven Everything is Fine aus der von der Frau, die in der Heizung singt, auch auf die Bühne gegangen. Und ich bin so ein bisschen stolz drauf, dieses Tribut zu holen. Das hat auf jeden Fall, dieser Film, und darauf will ich ja eigentlich hinaus, hat mich künstlerisch auch sehr, sehr beeinflusst. Ist ein Brett, guckt euch den mal an. Und nein, den gibt's leider nicht synchronisiert, nirgendwo. Aber ich glaube, in dem Film werden auch nur drei Sätze gesagt.
Ja, also genau. Alle Filme sind, also die meisten Filme sind bei Streamern nicht zu finden. Aber es gibt sie in zig Variationen günstig zu kaufen. Wenn ihr keinen Unterschied macht zwischen Blu-ray und DVD, dann könnt ihr mehrere Boxen kaufen für wirklich schmale Taler. Wenn ihr richtig viel Geld ausgeben wollt, geht auch das, denn glücklicherweise werden einige der Filme mit seinem Zutun noch, kurz vor seinem Tod sogar, auf 4K jetzt veröffentlicht. Und das ist ja schon auch noch sehr spannend. Was kannst du da aus den alten Sachen noch rausholen? Und ja, also erstmal Gratulation, freut mich, dass und Eraserhead 40 Jahre später immer noch hat kein bisschen abgeblasst. Kommen wir mal zu dem Stiefkind-Film. Dem Stiefkind-Film, der ja eigentlich alleine vom Namen her ganz, ganz weit oben in deinem Herz sein müsste, weil es die Original, wenn man es jetzt mal so will, Verfilmung, die erste Verfilmung von Dune ist.
Ja, und dass das tatsächlich mein Erstkontakt ist, sollte klar sein, ne? 1984 kam der Film raus, ein Jahr nach die Rückkehr der Jedi-Ritter. Fun Fact, hauen wir jetzt einfach mal rein. George Lucas hat nach der Elefantenmensch David Lynch gefragt, ob er denn bitte sein Star Wars 3 machen will, also die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und er hat abgelehnt, weil auch ne, zu großes Budget, großes Studio und Co. Ist aber irgendwie, und da kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, in irgendeiner Art und Weise dann doch so ein bisschen eingeknickt, hat sich berieseln lassen, weil er das, ich glaube, auch das Buch von Frank Herbert schon sehr gut fand. Und ja, den Wüstenplanet umsetzen wollte. Was dann alles, auch da könnte man eigene Filme drüber drehen, was dann eigentlich alles passiert ist. Aber ich denke, die Story kennt ihr. Mit der Verfilmung dieses Sci-Fi-Werkes wollte man auf jeden Fall, man hat sich ein Source-Material gesucht, was irgendwie an die Opulenz von Star Wars, was damals einfach der Shit war, rankommt. Und man wollte den nächsten epischen Sci-Fi-Blockbuster machen. Und ja, er hat den Regieposten auch nach langer Arbeit von Alejandro Jodorowsky, der ja auch schon an Dune gearbeitet hat, über 10 Jahre davor übernommen. Und hat sich dann auch wirklich die Zähne dran ausgebissen. Er hat aber immerhin Paul Atreides mit Kyle MacLachlan besetzt, was sehr schicksalhaft für beide war. Und ja, die Story kennt ihr, Arrakis, Fremen, Harkonnen und so weiter. Also auf jeden Fall war es ein finanzieller Flop, ein Riesenflop. Und David Lynch hat sich größtenteils von dem Projekt auch distanziert, Alan Smithy genannt im finalen Schnitt und so weiter, weil er mit dem Werk auch nicht mehr, beziehungsweise finaler Schnitt, der wurde ihm ja weggenommen. Und deswegen hat er gesagt, das ist nicht mehr mein Film, das ist jetzt die absolute Kurzfassung. Dennoch gibt es hier einige Fans, zu denen ich mich auch mittlerweile zähle. Ich fand das als kleiner Junge auch schon wahnsinnig opulent, vor allem die Sets, die Raumschiffe, fand das interessant. Aber ich muss wirklich ganz ehrlich zugeben, ich habe gar nichts kapiert. Und wie die sich da mit den komischen Tron-Schildern dort die Fresse eingehauen haben, hier mit Captain Picard, das war für mich alles abstrus. Aber er hat einen Eindruck hinterlassen. Und heute mit den verschiedenen Versionen, und ja, da bin ich mal bei dir mit Fancuts, das lohnt sich hier wirklich, da ist viel gutes Zeug rausgeflogen, habe ich ein Herz für den Film, muss ich sagen. Auch wenn er nicht wirklich die David Lynch-DNA in sich trägt.
Ja, also die David Lynch-DNA ist, ich finde schon, sie ist in großen Teilen drin. Es gibt Kameraeinstellungen, Bildeinstellungen, auch die Umsetzung von vielen Dialogen etc. und sowas. Da merkst du das schon, dass er da drin war. Er war mit dem normalen Cut, hat er seinen Frieden geschlossen. Mit der TV-Version, mit dieser 3-Stunden-Version, das ist die Fassung, die auch weiterhin, wo sein Name nicht drinstehen darf. Es gibt dann mittlerweile auch zu ziemlich viel bekanntem Ruf gekommen, diesen Spice Diver Cut, der letztes Jahr, vorletztes Jahr offiziell veröffentlicht wurde. Also ein Fancut, der es mal wieder in eine öffentliche Veröffentlichung gebracht hat. Ich selber besitze auch die Ultimate Edition da unten. 6 Blu-rays mit allen Cuts, mit allen Varianten, die es gibt, mit allen Features und sowas. Und das ist halt der Film um den Film. Hm. Die Geschichten um den Film machen diesen Film eben noch spannender. Wenn man das alles ein bisschen weiß, wenn man sich da vielleicht die ein oder andere Doku angesehen hat und guckt dann den Film eben mit dem Wissen, dass am Ende keiner so richtig zufrieden war, dann, das ist auch die Variante, so habe ich es gemacht und habe dann Jahre später meinen Frieden damit geschlossen, dass er gesagt hat, ich will damit nichts mehr zu tun haben, fragt mich bloß nicht. Weil sowas ist ja immer schade, wenn ein Autor, ein Filmemacher, ein Musiker, der im Nachgang sagt, ein Album, das dir vielleicht ans Herz gewachsen ist, also sowas bedeutet ihm nichts mehr, weil er war in einer schlechten Phase, ja. Oder die blaue Reihe von den Bildern von einem Künstler, den du magst, die du so liebst oder sowas, waren dann halt, das ist die Reihe, mit der er am wenigsten anfangen kann, weil sie ist blau. So, das will man als Fan nicht hören. Da will man halt immer, dass der sagt, ja klar, habe ich gerne gemacht, geiler Film und sowas. Und am Ende ist das so. Wenn man sich fallen lassen kann, ist das ein total abgefahrener, durchgeknallter, unverständlicher, zum Teil hässlicher, zum Teil wunderschöner, unstrukturierter, sinnloser Haufen an Informationen, die du um die Ohren geballert wird, die du nicht verstehen kannst, wenn du in dieser Welt noch nie Fuß gefasst hast. Und ich habe jetzt die anderen Dune-Filme gesehen, ich verstehe ja immer noch nicht.
Aber das ist auch also krass, insofern, ne? Also dieses, also jetzt muss man ja mal überlegen, was die Lauflänge auch angeht. Man hat ja in den neuen Filmen eigentlich schon quasi gefühlt nur Exposition Talk und er versucht das nochmal oder er musste das nochmal in 1,5 Stunden unterbringen. Da ist klar, dass von Charakterdynamiken nichts mehr bleibt. Und wer definitiv nicht glücklich ist, weil da stimme ich dir zu, man kann mit dem Film seine Freude haben. Das ist wie bei Alien 3. Da habe ich auch meine Freude mit. Die Erfahrungen, die David Fincher am Set gemacht hat, sind ja nicht die, die ich ertragen musste. So, weißt du, genauso kann man sich das ungefähr vorstellen. Aber ihr habt jetzt Dune Part 2 gesehen, der Film geht fast 3 Stunden und das quetscht, musste David Lynch in seinem Kinocut hier in 1/2 Stunde quetschen. Also für Buchleser ist der Film halt gar nichts. So, ne? Das ist halt ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz, wenn man das noch ein bisschen abspielen kann, du hast schon recht, die Lynch-Mechanismen und worauf er, gerade auf den abgedrehten Scheiß, weißt du, ich denke manchmal, die Dune-Bücher, die werden irgendwann so abgefahren, da werden Leute zu Sandwürmern transformiert und zu Göttern, die dann 10.000 Jahre in der Zukunft über Arrakis herrschen. Das wäre eigentlich sein Film gewesen, aber na gut.
Ja, es hat nicht sollen sein, auf jeden Fall aber ein Film, der genauso weird ist im Grunde, der so ein bisschen diese Weirdness auffängt, die man von einem David Lynch Film erwartet, auch wenn vieles ihm dazu gar nicht zugesprochen werden kann, weil es tatsächlich schon weird im Buch ist. Mhm. Und deswegen war seine Erfahrung, nach der er gesagt hat, mache ich nicht mehr.
Ja.
Mache ich nicht mehr, Freunde. Wenn ich jetzt nicht die volle kreative Kontrolle bei einem Projekt habe, dann findet das Projekt nicht mehr statt. Etwas, das ihm in seinem Leben sicherlich nicht nur Türen aufgemacht hat, sondern vor allem viele, viele Türen zugelassen hat, weswegen man, und das wird euch bei den Vorspänen auffallen, guckt euch David Lynch Filme an, am Vorspann sind immer ganz, ganz viele Firmen beteiligt. Es sind selten große Firmen, es sind nämlich immer ganz oft Projekte, die aus dem Boden gestampft werden, mit Geldern, mit Freunden, mit kleineren Produktionsfirmen, die sich zusammentun und sowas, die einfach eben an diesen Kunstaspekt glauben. Und das sind dann oftmals auch die Filme, oder meiner Meinung nach sind das die Filme, die eben die ganzen Zeiten überdauern wird. Wüstenplanet wird kritisch gesehen, der schon nächste Film wird nicht mehr so kritisch gesehen, es sei denn, man kann sadomasochistische Sex-Thriller nicht leiden. Ansonsten gibt es nichts auszusetzen an Blue Velvet.
Das ist mein Lieblingsgenre.
Und ein Genre, das leider in Vergessenheit geraten ist. Ein gut gemachter Thriller, der surreale Aspekte hat und der sich seiner Geschichte dann so hingibt. Und dann auch wirklich, der ist ja auch sexy an vielen Stellen.
Das gibt's halt heute auch schlimm. Gar nicht mehr. Ist mir auch wirklich wieder bewusst geworden, nachdem ich ein paar Filme jetzt gerewatcht habe. Also klar, du kannst halt Sexiness sehr billig inszenieren, wie das jetzt Michael Bay macht, indem er halt seine Protagonistin die ganze Zeit so mit einer Steadicam von unten filmt. Oder du machst es halt sehr, sehr würdevoll, so Film-Noir-mäßig, so wie das auch David Lynch macht. Natürlich, er castet auch sehr hübsche Frauen, das ist dem Ganzen sehr zuträglich, aber Das ist nie irgendwie so, boah, geil, die Alte, sondern, oh Gott, was passiert denn jetzt? Das hat immer was Unheimliches. Und man muss ja sagen, der Wüstenplanet, egal wie er jetzt dazu steht, aber der hat zwei Dinge in Gang gesetzt. Einmal, dass er halt Kyle MacLachlan gleich mitgenommen hat, hier in der Hauptrolle bei Blue Velvet als Jeffrey, als kleinen, naja, Studentenfratz, der ganz unschuldig ist und ein Ohr findet und dann geht's ab. Und eben die, auch der Produzent, Dino, wie heißt er? De Laurentiis. Dino De Laurentiis. Der hat ihm das ja irgendwie dann angeboten, das zu machen. Und weil ihm das Geld ausging, oder für das Projekt dann irgendwie dann das Budget dann auch irgendwie, dass es dann doch das Budget überschritten hat, was sie sich ausgemacht hatten. Das heißt nicht, dass das ein großer Film ist. Es ist ein ganz kleines Indie-Filmchen. Aber trotzdem hat David Lynch nochmal auf einen Großteil seiner Gage verzichtet, um eben diese von dir benannte künstlerische Kontrolle und den Final Cut zu bekommen, den er ab da auch nie wieder abgegeben hat, weil das musste nach Blue Velvet auch nicht mehr. Und deswegen Wüstenplanet. Okay, hat nicht geklappt, aber hat die Weichen gestellt, dass Blue Velvet, ich glaube, mit einer seiner kultigsten Filme auch geworden ist, oder?
Ich glaube schon. Ja, also damals, als er rausgekommen ist, hieß das ganz schnell, dass das jetzt ein Kultklassiker wird. Der ist auf dem besten Wege, eben weil er sich viele Sachen traut. Er zeigt eben ein, ja, das war sowieso so ein, das muss man ja sagen, das ist so ein David Lynch-Ding. Niemand hat den amerikanischen Traum jemals so schlicht und niedlich und unschuldig und gleichzeitig so verrottet und kaputt gezeigt wie David Lynch. Die Eingangssequenz von Blue Velvet, die man auch auf YouTube sehen kann, in Trailern und sowas, mit dem Blick über den Zaun, der Rasen ist so grün, wie er auf normalem Wege nicht werden kann, das Feuerwehrauto, das vorbeifährt mit dem Hund drauf und der Mann, der so winkt und sowas, und keine zwei Minuten später sehen wir ein von Maden angefressenes, abgeschnittenes Ohr im Gras liegen und wir folgen dann einfach einem Sadomasochisten quasi, wie er sein Leben liebt, während Kyle MacLachlan als unschuldiger kleiner Dupe
eine
ganz neue Welt entdeckt, die nicht schön ist, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist ja etwas, was immer wieder vorkommt, eben, dass die Oberfläche so schön säuberlich ist und so sauber und dass Amerika das irgendwie so ein Touch der 50er noch hat und 60er hat immer in seinen Filmen, auch wenn es in den 80er und später dann später oder sowas, aber so dieses, der getragene Mann hat immer einen Anzug an. Ja, der steht dann immer da und der sieht immer ganz sauber aus. Aber wir lernen halt in jedem David Lynch-Film, darunter sind die alle nicht gewaschen. Und das ist halt immer.
Und manchmal ist der Anzug gelb.
Und manchmal ist der Anzug gelb. Und hier ist es halt so, dass dieser Film wirklich vor Gewalt und so schon strotzt. Und es ist eine Meisterleistung von Dennis Hopper, der hier den Bösewicht spielt. Frank Booth, ein Name, der sich so eingeprägt hat, dass man den danach auch nicht vergisst. Also meiner Meinung nach unbedingt guckenswert. Man kann bei vielen David Lynch-Filmen sagen, nee, das ist mir zu weird. Und auch hier gibt es surreale Momente und Traumsequenzen und sowas. Das gibt's halt immer. Aber hier ist es einfach die Wucht. Also wenn dich diese Wucht nicht kriegt, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ja, vor allem, ich kann da noch mal kurz auf die Handlung eingehen. Also dieses abgeschnittene Ohr, das ist jetzt mir auch noch mal aufgefallen. Ne? Du hast es auch in deinem Nachruf so schön formuliert, ne? Was ein abgeschnittenes Ohr, was du so, hey, in der Wiese findest, was das für eine Kaskade an Gewalt und Situationen nach sich zieht, dieses Schicksalhafte, auch diese Möbius-Schleife, die man ja dann auch in Lost Highway dann nochmal wiederfindet. Das ist so geil geschrieben auch. Also ich weiß gar nicht, wie der Mann Kopfzerbrechen haben musste, wenn er sich über ein Drehbuch gesetzt hat. Aber das ist halt hier so, wir haben halt diesen unschuldigen Kyle MacLachlan, der dieses Ohr findet. Also das, da geht's ja schon los. Also was würdet ihr machen, wenn ihr ein Ohr findet? Aber okay, er geht zur Polizei, sagt er, hier, guck mal, hier liegt ist ein Ohr. Er kann, ne, der Polizeiinspektor kann ihm nichts sagen, der Detective, weil das halt laufende Ermittlungen sind. Und dann forscht er halt selbst nach. Und dann gibt's ja zum Glück noch Laura Dern. Von ihr werden wir ja später auch noch mal was hören. Und sie spielt hier halt so eine kleine Tochter von eben, glaubt, dem Polizeidirektoren auch. Und irgendwie kommen die zusammen, so einer Nachtclubsängerin namens Dorothy auf die Schliche, und die wird von Isabella Rossellini gespielt. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ist egal. Könnte man noch italienischer aussprechen wahrscheinlich, aber ich kann das nicht so gut. Dort dringt in ihr Apartment ein und da sieht er eben diese dann nimmt das eben diese voyeuristischen Züge an und da sehen wir auch Dennis Hopper mit seinem sexualisierten Ritual ihr gegenüber. Und mehr will ich auch gar nicht verraten, weil das ist im Prinzip die Ausgangslage. Was machst du dann? Du bist ja quasi Mittäter, Mitwisser und irgendwie fühlst du dich dann noch zu dieser mysteriösen Frau hingezogen. Und das alles spielt dann so in diesen Sog an Gewalt und wirklich merkwürdigen Figuren mit rein. Wichtig vielleicht nochmal zu erwähnen, Jack Nance aus Eraserhead spielt immer mit. Das ist mir auch später erst bewusst geworden. Der spielt hier auch so ein Trophy. Brad Dourif ist noch mit dabei. Und viele, generell hat er ja viele bekannte Gesichter, die immer mal wieder durchs Bild hüpfen. Und ich konnte am Anfang mit dem Film, das heißt nichts anfangen, ich habe die ja nie chronologisch geschaut. Und bei mir war das immer so, der war so ein Mittelding. Fing an schon sehr, sehr albtraumhaft zu sein, hatte aber eigentlich noch eine sehr stringente Handlung. Also das ist jetzt nicht so, dass du der nicht folgen kannst. Die ist halt nur ein bisschen merkwürdig erzählt, auch perspektivisch. Und die Figuren sind halt trotzdem schon so strange, wie zum Beispiel in Mulholland Drive. Und deswegen wusste ich am Anfang nicht so richtig, wohin mit dem. Da war mir beides nicht richtig genug. Aber jetzt habe ich mich noch mal so ein bisschen wirklich drauf fallen lassen können, wie er auch inszeniert ist, vor allem ne, mit diesem, also Farbenspiel bei David Lynch, darüber könntest du Essays füllen. Aber das,
das gibt es auch Leute, die das
ich
tun.
Ich weiß, die sind auch sehr
das
interessant.
Das dürfen wir nicht vergessen. Kurz reingeschoben, also wer sich diese Pandora-Box aufmacht und einfach David Lynch und sein Schaffen eingibt oder sowas, ihr werdet überschwemmt. Ja. Wir reden hier maßgeblich heute nur über die Filme und natürlich auch noch eine Serie. Aber wie ich vorhin schon sagte, er ist Maler. Es gibt Bücher über seine Kunst. Er hat selber Bücher geschrieben. Es gibt Musik. Seine Alben, gerade die letzten beiden, Crazy Clown und Big Dream. Großartig seltsame, weirde Musikalben. Der hat eine Tonne von seltsamen Kurzfilm. Der hat Werbung gemacht. Der hat eine atemberaubende Werbung für die PlayStation gemacht, zum Beispiel. Genau. Der hat seine eigene Webserie damals auf seiner, er war auch jemand, genau wie David Bowie wieder zurückkommt, dass der das Internet ganz früh für sich schon entdeckt hat. Und der hatte ganz, ganz früh eine eigene Webseite, wo man Mitglied werden musste. Und wenn man das geworden ist für etliche Dollar im Jahr, ich konnte mir das damals nicht leisten, dann gab es Kurzfilme zu sehen, die sonst keiner hatte. Mittlerweile findet ihr das natürlich alles im Netz. Ihr guckt einfach mal Dumbland auf YouTube, eine gezeichnete Serie, der seine Stimme gibt. Er war sowieso sich für nichts zu schade. Der war gerne in Serien zu Gast, hat gerne Voice-Overs gemacht, hat natürlich in seinen Filmen, aber auch in anderer Leute Filme mitgespielt. Zuletzt in Fablemans hat er John Ford gespielt. Also die Regielegende spielt eine Regielegende und hat damit auch für Steven Spielberg einen Kreis geschlossen, weil er auch gesagt hat, dieser Typ ist einfach einer meiner Helden. Ist einfach ein brillant schräger Geist. Und das sieht man halt in seinen Filmen. Blue Velvet war, ich verstehe aber, was du meinst, wenn du sagst, das war so ein Mittelding, weil das Folgewerk hat mich dann auch noch, obwohl es eigentlich schon nicht mehr ging, aber noch mehr weggeblasen. Es ist einfach so Wild at Heart.
Ganz kurz noch eine Frage habe ich, bevor wir zu Wild at Heart hüpfen. Ich konnte es mir nicht erschließen, mit diesem ganzen Heineken auf sich. Also das kann ja, also wie lang Dennis Hopper da auf sein Bier wartet und immer wieder betont wird. Was trinkst du? Heineken. Heineken!
Aber er trinkt ja gar kein Heineken. Das ist ja der Running Gag dabei. Das ist kein, er sagt die ganze Zeit, das ist Heineken, aber es ist kein Heineken, es ist ein anderes Bier.
Okay,
also. Warum das so also ist, das, weiß das ich ist nicht. Kein, das ist Teil
ich dachte,
der Meta-Ebene.
Ich dachte, das ist jetzt ein Teil von einem gescheiterten Product Placement oder sowas.
Nee.
Okay, ich habe es nicht rausgefunden, aber das hat mich hart verwirrt. Okay, gut. Habt ihr nicht gehört?
Ja, aber wenn nur das dich verwirrt hat, dann.
Den Rest habe ich gar nicht. Wild at Heart. Wild at Heart, ich sag's einfach mal so, wie es ist. Ich habe das Ding gesehen und es ist ein absolutes Brett. Es hat mich wahnsinnig unterhalten. Es ist ein Roadmovie. Nicolas Cage spielt die Hauptrolle mit Laura Dern zusammen. Die sind quasi, ja, wie Bonnie und Clyde. Aber es ist basiert auch auf einem Roman. Kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall. Die fliehen in den Süden der USA. Verlieben sich dabei immer mehr, während sie halt auch Verbrechen begehen. Denen werden viele Steine in den Weg gelegt. Es kommen noch fiesere Gangster hinzu. Und irgendwann werden sie von den Jägern zu Gejagten. Etc. pp. Es ist ein hochstilisierter Film. Ich finde, der ist immer noch mit einer der modernst gemachtesten von ihnen, also der auch am ehesten das versprüht, wo man heutzutage vielleicht sagen würde, das hat so Tarantino-Vibes. Nee, das gab's schon vorher. Nee. Mega abgedrehte Love Story. Es ist total, also hier sind auch surreale Sachen drin, aber da würdest du heute halt in so einem Guy Ritchie-Film sagen, ah, das ist so eine Traumsequenz. Der Soundtrack ist fantastisch. Und das ist so ein unkonventioneller und gleich mainstreamiger Film zugleich. Ich glaube, mit sein unterhaltsamster Film, finde ich.
Ja, ist es. Und das nicht zuletzt natürlich wegen, auch damals schon, Nicolas Cage auf 124.
Ja, absolut.
Also, die Jacke. Wenn ihr gedacht habt, der war, wenn ihr vielleicht, keine Ahnung, Moonstruck zuerst gesehen habt und da ist der Nicolas Cage so niedlich, hat so schiefe Zähne, hat so komische Haare und so. Und dann schaut ihr euch Wild at Heart an mit dem deutschen Untertitel die Geschichte von Sailor und Lula, was auch ganz wichtig ist, weil das basiert auf einer Buchreihe, die so heißt. Dieser Film ist für Nicolas Cage gemacht, genauso wie im Grunde alle, die hier mitspielen. Einen ekelhafteren Willem Dafoe als hier habe ich auch vorher nicht gesehen. Und wenn man jetzt, weil wir ihn ja die letzten Jahre immer wieder in großen und tollen und herausragenden Filmen, nicht zuletzt auch von Robert Eggers zu sehen bekommen, einen Rückschritt macht und schaut mal ins Jahr 1990 und schaut sich seine Schauspielleistung hier an bei Wild at Heart. Genauso wie Harry Dean Stanton, ein Urgestein, der auch immer wieder in den Lynch-Filmen auftaucht und er auch in dem letzten Film Lucky, wo Harry Dean Stanton die Hauptrolle spielt, was ein toller Abgesang ist für seine Schauspielkarriere auch tatsächlich, spielt er auch wieder mit. Also durchgeknallt, macht Spaß, ist laut, ist gemein, ist weird. Also auch hier schon Traumsequenzen. Was ich auch lange Jahre nicht wusste und dann durch eine Doku erfahren habe, ist Wild at Heart ist im Grunde eine Hommage an den Zauberer von Oz. Mhm. Deswegen quatschen die beide die ganze Zeit über den Film, weil das ist der Lieblingsfilm von David Lynch. Das ist seine Variante davon. Deswegen auch die Traumsequenzen, in denen es eben rote Schuhe und eine böse Hexe gibt, etc. Das heißt, für wen Wicked zu quietschig ist, guckt euch das hier an. Es gab auch noch nie eine bessere Thrash-Metal- Gesangs- oder Tanzszene, muss man sagen. Das Ding macht einfach nur Spaß. Es ist einfach laut. Und selbst wenn man sagt, ich kann mit David Lynch nichts anfangen, ich habe den Film versucht und den Film versucht oder sowas, dieser hebt sich schon wieder so ein bisschen ab, weil es halt eben ein Roadmovie ist, ein Actionkracher-Movie ist, das man auch gucken kann, wenn man eben Tarantino oder auch natürlich im Oliver Stone Natural Born Killers oder sowas gesehen hat und dafür ein Fable entwickeln kann. Der ist rau, der ist wunderschön. Wenn Nicolas Cage Love It Tender singt, dann wird alles feucht.
Okay, ja, hast du jetzt also gesagt.
Ja, auch hier wieder. Wir sind immer noch auf der Ebene. Auch das hier ist in meiner Sammlung unten eine 10 von 10. Und wird unregelmäßig, aber immer wieder gerne geguckt. Ich habe auch mal die Bücher angefangen zu lesen. Es gibt tatsächlich eine Buchreihe. Es gibt auch einen kleinen Film, der heißt Perdita Durango. Auch ein sehr schräger Gangsterfilm von Alex de la Iglesia oder sowas in Spanien oder sowas. Ein schräger Film, müsst ihr gucken, denn hier in diesem Film spielt Perdita Durango schon eine kleine Rolle, gespielt von Isabella Rossellini. Ist also quasi ein Universum wird hier aufgemacht mit diesen beiden Filmen. Es gibt noch mehr Romane. Wild at Heart ist deutlich Lynch. Perdita Durango ist aber, wenn man so diesen Crazy-Stil mag, auch mal so ein Blick wert, hier mal kurz abgeschwifft, ja, bevor wir. Ja.
Du hast recht, weil Isabella Rossellinis Cameo, kann man ja fast sagen, oder ihre mysteriöse Rolle mir sich auch nicht so ganz erschloss, aber ja, das ist auch etwas, wo ich nochmal Bock habe, deep zu diven. Den habe ich jetzt nicht nochmal gerewatcht. Als ich den aber jetzt das erste Mal vor so 2-3 Jahren gesehen habe, ist mir aufgefallen, so, Wahnsinn. Deswegen, also ich kannte True Romance, ich kannte Natural Born Killers, so, aber der Film war ja schon viel mehr das eigentlich, was ich da eigentlich gebraucht und gesucht habe. Also es ist echt ein wildes Ding. Also er hat ja auch selber gesagt, the whole world is wild at heart and weird on top. Von daher, der Film ist quasi das in Stein gemeißelt. Und mit Weird geht's eigentlich jetzt weiter. In der Filmografie müssten wir jetzt eigentlich zu einem sogenannten Fire Walk With Me kommen. Aber davor gab's ja noch was anderes, nämlich Twin Peaks. Und ich weiß nicht genau, wie wir uns dem nähern, Mo. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Serie, die es je gab. Das könnte man ja erstmal so in den Raum stellen. Und warum das ist, wirst du gleich nochmal sagen, weil du hast die ja damals live gesehen. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, was so das Leitthema der ersten Staffel ist. Beziehungsweise, ja, von viel mehr will man ja da eigentlich nicht sagen. Man kann sagen, dass es um den Tod von Laura Palmer geht. Das ist kein Spoiler, das ist der Aufhänger dieser Serie. Und dieser Mord muss aufgeklärt werden. Und zwar stellt sich schnell heraus, dass das keine Case of the Week-Serie ist, so wie es damals relativ üblich war oder eigentlich üblich sein musste, weil das Format des Streamings existierte nicht, sondern es war halt eine weit gespannte Story über viele, viele Folgen und es bleibt bei diesem Mord. Und nur der muss aufgeklärt werden. Laura Palmer und alles, was damit passiert. Und wir verfolgen erneut Kyle MacLachlan, der hier superkultig FBI-Agent Dale Cooper spielt, der ins verträumte kleine Twin Peaks-Örtchen geschickt wird. Und ja, im Zuge der Ermittlungen, die dort stattfinden, kommen krasse Abgründe über im Prinzip alle Bewohner dieser kleinen Stadt zum Vorschein. Es werden viele Plot-Elemente von US-amerikanischen Krimiserien sehr ironisch überhöht und sehr stilisiert zu einer Seifenoper gemacht und dann aber auch wieder dekonstruiert. Das ist sehr surreal teilweise, das ist teilweise sehr satirisch. Ich hatte damit meine wahnsinnigen Probleme und Freude gleichzeitig. Das ist wirklich ein Brett, erstmal sich da ranzugucken, nicht weil es am Anfang ist es super leicht zu watchen. Und das ist ja genau mein Problem gewesen. Ich dachte so, hä? Was ist denn das jetzt? Und diese quirlige Musik die ganze Zeit. Und das Ganze geht so weit, bis irgendwann, ich sage jetzt nicht wann, der Mörder gefunden wird. Und dann wird es aber erst eigentlich richtig weird. Und das hat mir die Schuhe ausgezogen, das hat mich also innerhalb von dem David Lynch-Universum ist das nochmal ein eigenes Universum. Und ich kann als jemand, der das Ding erst auch jetzt ja vor in den letzten 2-3 Jahren gesehen hat, einfach nur den Tipp geben, schaut diese Serie. Ich glaube, die ist sogar auf Paramount. Kann ich nebenbei noch mal recherchieren, wenn du noch mal drauf eingehst, was das für dich war. Ich habe es sehr spät gesehen, habe deswegen nicht diesen krassen popkulturellen Bezug und Impact gespürt, klar. Mhm. Aber trotzdem, ich summe die Melodie, ich sehe dieses Idyll vor mir, ich nehme innerhalb von ganz vielen anderen Filmen und Serien so viele Referenzen wahr, die mir früher nie aufgefallen sind. Und allein des Erzählens willen, was das eigentlich gemacht hat und was das alles ausgelöst hat im seriellen Erzählen, wo wir heute gelandet sind, dass Filme krasser sind eigentlich als, dass Serien krasser produziert werden und spannendere Geschichten erzählen als Filme. Vielen Dank Twin Peaks, vielen Dank David Lynch.
Ich habe es live miterlebt, soweit sogar, dass an Tagen, an denen ich arbeiten musste, wenn eine Folge gezeigt wurde, ich permanent nach unten gelaufen bin und dann haben wir 5 Minuten ergattern können. Das, was sie gemacht hat, davon wollte ich kurz einmal erzählen, bevor wir auf das, was sie ist, eingehen. Ihr müsst euch, und das ist der schwerste Teil, und das verstehe ich auch, ihr müsst euch vorstellen, RTL Plus hat eine Serie gezeigt, die erste Serie war, von der man wusste, dass man sie gucken muss. Also es gab schon Serien vorher. Es gab auch die Experimente innerhalb einer Serie, längere, stringente, rote Fäden zu ziehen schon. Also auch in Dallas und Denver gab es das. Aber diese roten Fäden sind dann immer nach 2-3 Folgen aufgelöst worden, weil man sich einfach nicht die Zuschauer vergraulen wollte und sagen wollte, jetzt habe ich eine Folge nicht geguckt und ich weiß überhaupt nicht, wer ist denn hier Onkel Bert und warum hat der einen Hammer in der Hand. Und Twin Peaks hat das nicht gemacht. Twin Peaks fängt an und nimmt dich von Anfang an mit und schon in der ersten Folge lernst du für eine Serie viel zu viele Leute kennen.
Ja.
Du weißt überhaupt nicht, warum lerne ich die kennen. Das Einzige, was du sofort feststellst, ist, die haben alle einen an der 12. Ja. Hier ist keiner, und das ist wieder das Lynch-typische, hier ist keiner, wie er scheint. Auch Dale Cooper ist nicht, wie er scheint, weil im Verlauf der Serie lernen wir dann nämlich einfach ihn richtig kennen, dass auch er einen an der 12 hat und ständig Visionen hat und dass er eben, so wie David Lynch auch, mit der transzendalen Meditation arbeitet. Selbst bei der Ermittlung eines Mörders, das ist später in einer Folge dann ganz plastisch auch dargestellt. Und ihr müsst euch eben vorstellen, dass es hier das erste Mal zu einem Krieg gekommen ist, der Privatsender. RTL Plus hat sich den Pilotfilm gesichert was im Grunde die ersten zwei Folgen der Serie sind. Und dann haben sie 20 Folgen gekauft, nicht wissend, dass es dann noch weitergehen wird. Das heißt, für die letzten Folgen hatte keiner die Rechte. Sat.1 wollte und hat aber nicht bekommen und hat dann innerhalb, ich glaube nach 2, 3 Folgen, die dann liefen, hat Sat.1 in seinem Fernsehen einfach mal kackfrech verraten, wer der Mörder von Laura Palmer ist. Das gab es in der Fernsehlandschaft noch nie. Einen Krieg dieser Art. Alle wussten das dann. Das ist so wie wenn du, wenn jetzt heute, Achtung Spoiler, wenn heute jemand anfängt Harry Potter zu lesen und du sagst ihm Dumbledore stirbt. So und so war das halt eben, also viel zu früh. Und dazu kam dann halt eben, dass du sowas noch nie gesehen hast. Die Musik ist auch heute noch gänsehautbrillant. Ich weiß, der Steven hat mal versucht, das zu gucken und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass er dann in einen Salmon-artigen Rant verschwinden wollte, indem er sowas gesagt hat, wie schrecklich ist doch diese Musik. Lassen wir das. Man kann sich heute natürlich nur noch schwer auf sowas einlassen. Keine Folge von Twin Peaks gibt dir eine Antwort auf irgendeine Frage, die du vorher gestellt hast oder die du dir die ganze Zeit stellst. Wir wissen auch natürlich um die Querelen, die es gab. Wenn es nach David Lynch gegangen wäre, hätte er nie aufgelöst, wer der Mörder ist von Laura Palmer, weil das ist David Lynch, so hätte er das gerne. Aber in diesem Projekt war er eben nicht alleine, sondern hat mit Mark Frost zusammengeschrieben und auch die Fernsehwelt wollte dann halt eben, wir müssen irgendwann mal auflösen, was hier passiert ist.
Ja, dazu ganz kurz, bei mir war es ja genauso. Ich habe dann, als es dann rauskam, wer der Mörder ist, ich gedacht, das hat gar nicht so viel mit mir gemacht, weil dann wurde es eigentlich erst viel spannender. Also für mich ist auch tatsächlich deswegen Staffel 2 besser als die erste, weil, was du gerade schon sagst, diese schrullige, I get it, ich kann es mittlerweile bingen. Das ist einfach wegen der Sehgewohnheiten wahrscheinlich schwierig. Ich kann Steven schon verstehen, dass er da erstmal schwierig, schwer reingab. Ging mir auch so. Aber die zweite Staffel ist ja so ein Shift der Charaktere, das geht so tief rein und wenn der Mörder eigentlich da ist, dann wird's richtig psychologisch. Also das Ding ist halt auch, man merkt, dass er es eigentlich gar nicht erzählen wollte, weil das wahre Albtraumhafte ist gar nicht, wer den Mord begangen hat, sondern was eigentlich alles drumherum passiert ist. Ja. Das wollte ich so sagen.
Und wenn wir immer davon reden, 2 Staffeln, es gibt ja mittlerweile 3 Staffeln, die unterschiedlich auch alle nicht sein könnten, tatsächlich. Es ist tatsächlich so, dass die erste Staffel für sich steht, dann ist die erste Hälfte der zweiten Staffel ist im Grunde der Rest, den man zur ersten Staffel zählen könnte. Dann, wenn ihr dem Fall folgen wollt, dann ist das die Serie, die ihr gucken müsst. Wenn ihr dann sehen wollt, was passiert weiterhin und wie schräg wird es, warum spricht eine Frau die ganze Zeit mit Holzstämmen, gibt es Außerirdische, wer ist Windham Earl und was ist The Black Lodge? Und das ist das Universum für sich. Und deswegen ist für mich Twin Peaks und alles, was damit zusammenhängt und alles, was daraus entstanden ist, ist für mich das Meisterwerk von, das David Lynch geschaffen hat. Trotz aller Querelen und ich weiß das auch, dass er auch nicht happy war. Und wir wissen auch, dass der Rest der zweiten Staffel tatsächlich nicht von jedem so geliebt wird wie von dir, sondern dass viele halt eben einfach auch den sogenannten Decline gesehen haben. Also es wird dann doch, jetzt wird hier aber wieder was aus dem Ärmel gezogen, weil man irgendwie nochmal die Geschichte, es gibt wieder ein Love Interest. Ist die Geschichte jetzt super ausgegoren mit Windham Earl und dem Love Interest und der Schachspielerei und dem Umbringen, Zip und Zap. Um dann später ins total Mystische zu gehen, gibt es verschiedene Welten, sind wir in Traumwelten etc. und sowas. Auf sowas muss man sich halt eben einlassen. Es gibt, und das wissen auch nicht so ganz viele, aber es gibt tatsächlich die Serie als Film. Es gibt das Geheimnis von Twin Peaks existiert als Film. Es gibt eine europäische Variante und eine amerikanische Variante. Die europäische Variante ist ungefähr 20 Minuten länger und bringt im Grunde Staffel 1 anhand von Schnitten zu einem Ende. Das ist so ein 2-stündiger Film. Vielleicht sucht ihr den und fangt mit dem an, um einfach zu sehen, packt mich die Geschichte. Denn das muss ich sagen, also die Geschichte um Laura Palmers Tod und vor allem, wenn die Musik dann einsetzt und ist dieses Love-Theme und es ist das die traurige Theme und vor allem auch, weil du vorhin sagtest, ich summe die Musik. Ich summe nur das.
Ja, diese zwei Akkorde, ja.
Dumpfe Bass. Ja. Ich habe mich in Twin Peaks verliebt, weil er 30 Sekunden auf Bäume hält, die nur im Wind wehen. Und wir hören nur Wind und sehen die Bäume. Danach, und es ist wirklich wahr, habe ich angefangen, mich im Wald hochzustellen und habe Bäume angeglotzt. Hat mich vorher nicht die Bohne interessiert. Aber ich habe dann es gibt so viel Leere in diesem Film und in dieser Serie. Und das wird so großartig dargestellt. Und meiner Meinung nach ist es halt so, Twin Peaks war schon immer ein Experiment. Und wenn man das sehen will als das, was es ist, mit dem David Lynch'schen Look von dem Ganzen und sowas, dann macht es einfach einen Heidenspaß. Das meine ich aber maßgeblich tatsächlich bezogen auf die erste Staffel plus die Folgen, die also den Fall haben. Die zweite Staffel, die dritte Staffel, die erst 2017 gekommen ist. Und auch das ist eine Leistung für sich. Denn die zweite Staffel hat eine Szene, in der Dale Cooper mit Laura Palmer in einer Traumwelt.
Habt ihr bestimmt redet. Schon mal gesehen, diese roten Vorhänge und dieser weiß-schwarze genau. Boden, und das ist super ikonisch eigentlich. Es wird sogar in Musikvideos referiert und sowas mittlerweile.
Und dann erzählt der Sheriff Truman von seinem Traum und sagt halt eben, ich war in diesem Raum und Laura Palmer ist auf mich zugekommen, hat mir verraten, wer der Mörder ist. Oh Gott, ja, wer ist es? Ja, ich kann mich leider nicht dran erinnern. Und es gibt diese andere Szene, wo er sagt, und sie hat, also wo sie dann zu ihm sagt, wir sehen uns in 25 Jahren. Und 25 Jahre später kommt Twin Peaks Staffel 3 einfach mal raus. Dieser Marketing-Move, das war durch nichts, also dieses epochale Event, was das plötzlich war. What the fuck, wie es kommt zurück. Es erzählt die Geschichte weiter, weil Staffel 2 endet auf dem Cliffhanger.
Ja, eigentlich ist es, man muss eigentlich sagen, ich habe das jetzt auch auf irgendeiner alten DVD hier, das ist irgendwie die erste ist eine DVD, dann hast du die, das ist die zweigeteilt, würde man heute so machen, wie das ist eine Staffel 2.2. Und die hat tatsächlich einen Cliffhanger, aber mir war das nicht bewusst. Ne? Also ich kenne diese Szene, ja. Und ich muss halt zu meiner Schande gestehen, ich habe die 2017er Twin Peaks, das habe ich irgendwie noch nicht gemacht oder geschafft, mich noch nicht rangetraut, keine Ahnung. Mhm. Werde ich jetzt irgendwann mal tun.
Ja.
Aber das war mir gar nicht bewusst, dass das ja wirklich so ist. Das ist ja fast wie bei 28 Years Later.
Ja, ja, und die dritte Staffel wiederum, um kurz diese Serie einfach abzuschließen, die ist, es geht nicht lynchiger geil. Als das. Es ist eine 18 Stunden weirde Tortur, die man lieben oder einfach hassen muss. Also es wird wieder nichts erklärt. Da sitzen Leute vor einer Art Glaskäfig und warten darauf, dass was passiert. Wenn es passiert, ist es einfach da und es wird dir nicht erklärt, warum. Dale Cooper gibt es zweimal. Welche Variante ist es denn? Die eine ist schon leicht belämmert und ein bisschen dämlich und wir folgen diesem leicht dämlichen Mann, wie der plötzlich einen Karriereschwung macht und hell sehen kann offensichtlich und. Also alles wird am Ende zu einem Ende geführt und das ist auch richtig so, aber es sind, und das sage ich wirklich als Liebhaber und Fan, es sind super, super anstrengende Folgen dabei. Das kann man nicht mal eben machen. Wohingegen Staffel 1 kann man ja sagen, die wirkt aber ein bisschen altbacken und kitschig. Das ist die Idee. Staffel 1 nimmt alle Serien der 50er Jahre und führt sie in das David Lynch Korsett mit dem Dreck, mit dem Schmutz, mit dem Nichts ist, wie es scheint und dann eben mit dem, und ich habe noch nie schlimmere Gedanken gehabt als das, was Laura Palmer zugestoßen ist. Und das, und damit schließe ich das jetzt ab, bringt uns halt eben zu dem Film. Twin Peaks, der Film. Der also nur bei uns so heißt Twin Peaks, der Film. Eigentlich heißt er Fire Walk With Me. Bei uns heißt er seit der Neuauflage 2005 auch endlich Fire Walk With Me. Deswegen, das wird immer gerne abgekürzt eben mit FWWM. Also wenn die Leute in Internetforen darüber schreiben, dann meinen sie eben diesen Film. Und dieser Film ist einmal mehr David Lynch, wie er es haben wollte. Es ist ein Prequel zur Serie, dass man auch unbedingt erst sehen sollte, wenn man die Serie gesehen hat. Wobei er natürlich komplett offen lässt, welchen Teil der Serie er meint.
Man kann es, euch ne, können wir es ja sagen, Anfang. Also man kann es im Prinzip nach dem der Mord an Laura Palmer aufgeklärt ist, glaube ich, kann man das schon gucken. Obwohl, nein, Quatsch. Nein. Weil du brauchst ja auch diese Traumsequenzen dann, ja. Die spielen ja eine wesentliche Rolle. Ja, ich halte schon die Klappe, erzähl mal.
Ja, und der Film war kein Erfolg. Er wurde, konnte niemanden begeistern, aus einem ganz simplen Grund. Es war nicht Twin Peaks. Hm. Die Leute wollten etwas haben und er hat gesagt, nein, ich mache das, was ich euch immer schon gesagt habe, dass ich mache. Und ich gebe euch nicht einfach was, nur weil ihr danach fragt, sondern ich gebe euch das, was ich für das Richtige halte an dieser Stelle. Und deswegen ist dieser Film so brillant. Er schenkt sich nichts. Er gibt dir die verstörendsten Bilder, die man sich da vorstellen kann. Also die Schauspielleistung von Cheryl Lee hier als Laura Palmer hat sie an den Rand ihres normalen Seins gebracht. Und das siehst du in jeder Szene. Die spielt so großartig, dass sie von allen Preisen oder sowas quasi übersehen wurde, ist immer noch eine Schande. Es ist ein total weirdes Film. In einer Szene nur als Beispiel taucht David Bowie auf und ist da und ist doch nicht da, ist auf einem Band zu sehen und ist plötzlich weg und verbrennt in einem Hotel und das sehen die meisten, also es ist total weird, es ist richtig weird, alleine die Szene, wenn sie im Grunde, also der Film erzählt die Vorgeschichte und die Vorgeschichte, das wissen wir aus der Serie, passiert schon einer anderen Frau. Es geht um ein anderes Opfer dieses Täters. Und da ermittelt eben auch ein anderer als
Das muss ja damals auch für die Leute richtig scheiße gewesen sein, oder? Ich meine, eigentlich ist es klar, heutzutage werden wir mit Prequels überschwemmt, aber meines Erachtens war hundertprozentig wurde der Film damals halt auch mit Cheryl Lee und eben Kyle MacLachlan vermarktet und dann spielt er quasi keine Rolle, was ja auch nicht gehen kann, ne?
Nee, und es war halt, viele waren auch schon davon verstört, dass sie gesagt haben, der ein oder andere Schauspieler macht gar nicht mehr mit, weil er an dieser Stelle eben keine Rolle gespielt hat. Und eine Schauspielerin, die Donna, wollte halt eben auch nicht zurückkehren für ihre Rolle. Sie war mit dem Drehbuch nicht einverstanden. Es gibt eine Szene, in der Donna Haywood sich in Drogen induziert, also quasi hingibt, beinahe einem Mann hingibt. Und das wollte die Schauspielerin nicht spielen. Deswegen wurde da jemand anders für gecastet. Und wir folgen hier im Grunde einem sehr jungen Kiefer Sutherland und einem sehr jungen Chris Isaac dabei, wie sie versuchen, den ersten Fall zu lösen, mit einer Ruhe und Gelassenheit, die dir ganz, ganz viel abfordert, bis wir dann zu dem Moment kommen, dass wir sehen, was mit Laura Palmer passiert. Und der Film endet, wo die Serie anfängt. Mhm. Und unterstreicht dadurch das ganze Ding. Ich liebe diesen Film. Ich habe den damals gesehen und war hin und weg. Und als ich dann viele Jahre später an die Missing Pieces gekommen bin, die es ja mittlerweile als Blu-ray gibt, sprich all das, was David Lynch noch zeigen wollte, das ist dann eine 5,5-Stunden-Fassung nach 2 Stunden 14 Tortur, wo wir die arme Laura wirklich leiden sehen, ist das natürlich eine Herausforderung. Aber das ist etwas, was ich tatsächlich, das gucke ich gerne. Ich gucke das sogar aus, weil ich richtig Spaß habe daran, an den Charakteren, an der Art, wie Chris Isaac Schauspiel hat, da passieren so Szenen, wenn die sich boxen müssen, weil der Sheriff auf dem Land sagt, ich arbeite nicht mit FBI-Leuten zusammen. Das ist ja etwas, was wir nicht gewohnt sind. Auch wieder die seltsame Musik. Und es ist dieses Labyrinth, was wir von Blue Velvet schon kennen, wo du reintappst und dann ist hier Sex und dann ist hier Gewalt und dann ist hier wird jemand geprügelt. Und plötzlich sind die Gardinen wieder das wichtigste Thema.
Ja.
Und dieses Universum hat mich gefesselt wirklich wie nichts. Ich habe da unten, als damals rausgekommen ist, es gab damals für die richtigen Nerds wie mich, es gab ein Diktiergerät namens Diane, weil Dale Cooper spricht immer auf ein Diktiergerät und sagt, Diane, ich bin angekommen in Twin Peaks und redet immer mit Diane, die wir nie kennenlernen. Erst später werden wir ein Gesicht zu Diane bekommen. Ich hatte dieses Diktiergerät, auf dem zwei Herzen waren und der Name Diane geschrieben war. Ich hatte das geheime Tagebuch von Laura Palmer, das eine wichtige Rolle spielt. Ich habe die Bücher unten alle, ich habe die Essays da unten, die Mark Frost noch rausgebracht hat. Ich habe die ganzen Schnittfassungen von diesem Film. Ich kann von diesem Universum nicht genug kriegen.
Ach ey, schön den Mo mal abnörden zu hören. Da muss man erst ein David Lynch Special machen. Sein Dune, ja genau. Wunderschön. Das Ding ist, ich kann es verstehen. Ich habe mir jetzt Fire Walk With Me habe ich nur einmal gesehen. Auch nochmal als restaurierte Fassung gekauft, ohne die Missing Pieces und so. Das mache ich nach dem dritten, vierten Rewatch irgendwann mal. Ich muss jetzt erstmal die Story an sich greifen. Ich weiß noch, ich fand den auch sehr gut, auch weil ich ja die ersten zwei Staffeln komplett gesehen hatte. Und direkt danach habe ich den geschaut. Ich war überrascht, und das muss man ja wirklich nochmal sagen, das ist schon ein sehr düsterer und wirklich beklemmender Film. Also gerade wenn man das jetzt nicht erwartet wegen dem Titel so, ne? Also ich fand's cool, auch ne?
Und da muss man auch sagen, es ist halt so, dass in diesem Film treibt das nochmal auf die Spitze. Jeder Raum, der dir eigentlich vorgaukelt, was soll hier passieren? Der Diner, das Schlaf, also die Wohnung der Eltern, das Heim, das Zimmer von Laura selber und all diese Orte haben eben auch die Dunkelheit in sich und die zeigt er hier halt schonungslos. Das ist auch kein Film, den man einfach so nebenbei gucken kann oder sowas, weil das Traumatische, was Laura hier erlebt, das erleben wir mit. Das ist schon ziemlich drastisch dargestellt.
Ja, und vor allem, und das damit kann man das auch, glaube ich, nochmal abschließen, heute werden ja sehr oft Prequels erzählt, einfach weil man, ne, weil die Figuren bekommen ja in einem Werk, was gefeiert wird, meistens eine kleine Backstory, und da ist es ja leichter, ein Drehbuch drauf zu schreiben. Guck mal einfach mal, was ist ein Mufasa? Irgendwie ist der König geworden, können wir einen Film draus machen, so, ne? Weil es ist ja viel leichter, als eine Geschichte weiterzuerzählen. Genau. Aber bei Fire Walk With Me, ich meine, der Mord an Laura Palmer, und wir wissen, dass der passiert, wenn wir diesen Film schauen, spielt natürlich eine zentrale Rolle. Die ganze Serie Twin Peaks hätte gar nicht funktioniert, wäre das, was in diesem Film passiert, am Anfang der Serie passiert. Und das finde ich so künstlerisch wertvoll auch daran. Das ist wirklich ein perfektes Prequel. Das wollte ich einfach nur mal so einfach als aus der Sicht einfach dieses Franchise-Wahns, in dem wir uns heute befinden, einfach auch nochmal sagen. Ja, gut.
Ja, und es ist halt ein gutes Beispiel dafür, und dann lasse ich es auch wirklich.
Mach gut.
Wir sollten nicht immer danach schreien, was zu bekommen, weil wenn wir dann nicht bekommen, was wir wollen, und das hatten wir erst dieses Jahr wieder oder letztes Jahr wieder, ich wollte diesen Joker nicht, ich habe ihn trotzdem bekommen, und so ging es den Leuten eben bei Fire Walk With Me. Sie wollten das, was sie bekommen haben, nicht sehen und haben dann einfach gesagt, das lassen wir außen liegen. Dass der Film dann auch wieder so einen Kultcharakter entwickelt hat, liegt einfach daran, dass man David Lynch, wenn man den mag, dann mag man ihn immer. Und dann geht man los und da hat man eine Fahne, da steht sein Name drauf, oder man hat einen Sticker, der an der Fensterscheibe ist, directed by David Lynch, und dann verteidigt man das, dann kauft man jede neue Veröffentlichung und dann pusht man diesen Film, und so ist es diesem Jahr auch ergangen. Wie den anderen auch, denn ich meine, der nächste Film ist nicht minder weird.
Ja, wobei ich noch kurz drei Dinge sagen muss, dann sind wir aber wirklich durch. Ich habe mich dermaßen in Audrey Horn verliebt, und also Cheryl Fenn, ich weiß nicht, wie das in den 90ern gewesen sein muss. Leute, es muss heftig gewesen sein. Dann möchte ich noch erwähnen, dass Twin Peaks komplett.
Ich kann dir noch was. Red mal weiter.
Mach mal, zeig mal was. Das ist gut, dass das ein akustischer Podcast ist und kein visueller, aber egal. Wir komplette Serie, auch inklusive der 2017er Fortsetzung, gibt es auf Paramount Plus für läppische 8 Euro im Monat. Gibt es, glaube ich, auch so einen Testmonat, falls ihr das nicht habt, oder kann man als Testmonat bei Prime machen. Wir machen hier keine Werbung, wir kriegen dafür kein Geld, aber es lohnt sich, weil da sind einfach alle Staffeln von Twin Peaks. Und das dritte, David Lynch hat ja selber eine sehr kultige Rolle in Twin Peaks als Gordon Cole. Ja. Also das ist Coopers schwerhöriger Vorgesetzter und wird dann auch später noch, glaube ich, Deputy Director. Kommt also immer mal wieder vor, und ich habe mich jedes Mal zerschossen, wenn er da war. Das war so lustig. Also der Typ kann auch gut schauspielern, vor allem diesen guten, lakonischen Humor.
Ja, und ich glaube, das macht er ja bei all seinen Auftritten, ist das so, man fragt sich, wie viel Lynch ist da drinne. Ich glaube, das ist alles Lynch, das ist original Lynch. Ich meine, das ist ja so ein Charakter, das ist ja ein super Beispiel dafür. Wir kriegen in jeder Serie, kriegst du die FBI-Agenten vorgestellt, die da ihre Anzüge haben, Knöpfe im Ohr, und dann sind die immer total gelassen und manchmal sind sie richtig cool etc. Und da kommt dieser Typ mit einem uralt Hörgerät, das noch Kabel und Schnur hat und alles, und brüllt permanent. Und brüllt dann halt auch Sachen, die keinen Sinn ergeben, weil sie dann auch noch in Code reden. Und das kann natürlich bei jedem anderen Film, kann das total nach hinten losgehen. Aber das tut's halt hier nicht. Ich wollte dir nur kurz eine Sache noch zeigen. Und zwar, für alle die, die immer sagen, ja, ja, der Mo sagt, der war damals live dabei, etc. und so. Und das stimmt doch alles gar nicht. Das ist hier die Original.
Oh, ich mache einen Screenshot, den hauen wir in Discord.
Das ist die Original-Tempo-Ausgabe zu
Hallo.
Die damals rausgekommen ist.
Und die heißt so, weil man Tempos braucht, wenn man da durchkommen will, oder?
Nee, Tempo war damals, das war der heiße Scheiß. Das war das Magazin, das man damals gelesen hat. Das war wild und crazy und verrückt und sowas. Und diese Auflage, die, das ist die einzige, die ich noch besitze. Ich habe die früher gesammelt, aber das ist die einzige Auflage, die ich noch
besitze. Also
mit Cheryl Fan vorne drauf. Und es ist einfach die Art, wie sie Orte spielt. Aber gut, komm, wir müssen mal.
Ja, ja.
Wir müssen mal.
Wir laufen Schoviberg noch seinen Rang ab. Hier, aber die Frauen, die David Lynch besetzt, sind wirklich. Das sind nicht nur wunderschöne Schauspielerinnen, er hat auch wunderschöne Schauspieler, wollen wir hier mal nicht sexistisch scheinen, ne? Darum, aber es sind natürlich auch, weil seine Figuren sehr symbolisch aufgeladen sind, auch sehr oft femme fatales. Das heißt, der spielt natürlich auch mit einer gewissen Sexiness, Verwundbarkeit, aber gleichzeitig. Ne? David Lynch genoss den Ruf, ein wunderbarer Regisseur im Umgang mit Frauen zu sein, nur das mal klargestellt. Es haben auch viele Schauspielerinnen jetzt das im Nachruf so nochmal belegt, dass es immer schön war, mit David Lynch zusammenzudrehen, weil einfach dieser Ruf in Hollywood, muss man als Frau leiden, um Kunst zu machen, einfach durch ihn auch widerlegt wurde. Deswegen
Vor allem, was er sein, also da, und das glaube ich auch ganz fest dran, das, was er einigen seiner Schauspielerinnen abverlangt hat und was sie freiwillig in der Lage waren zu leisten, das machst du nicht, wenn du nur unter Druck stehst und quasi immer nur die Gerte kriegst, sondern das machst du auch, wenn du hinter diesem Projekt stehst und dem, der das macht, dass du dem da komplett vertraust. Das glaube ich schon.
Und Patricia Arquette ist eine davon, denn die spielt eben jene Femme Fatale in Lost Highway, der nächste Film dann auf der Agenda hier. Und dass die wirklich das freiwillig gemacht hat, sich Bill Pullmans Saxophon-Solos anzuhören, das wirklich, was heißt, da muss man wirklich hinter dem Projekt stehen. David Lynch ist ja nicht nur für diese, ne, haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, diese surrealistischen und traumartigen Sachen bekannt, sondern das haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt tatsächlich auch Plot-Twists, ne? Shyamalan Ding Dong hat sich bestimmt auch mal ein paar Filme von ihm angeguckt und die sind tatsächlich nicht so inszeniert wie, ne, bei Science oder so, sondern die sind ein bisschen subtiler, aber nicht minder wichtig und also nicht minder beeindruckend. Und Lost Highway, finde ich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, hat den besten Plot-Twist aller David Lynch-Filme für mich gehabt. Persönlich bedeutet mir der Film auch sehr, sehr viel, weil eigentlich ist das mein. Nee, Dune habe ich noch als Kind gesehen, aber eigentlich wusste ich nicht damals, wer ist David Lynch oder wer macht Regie bei einem Film. Deswegen hier wusste ich, dass das David Lynch ist. Denn natürlich hat Lost Highway einen wahnsinnigen Soundtrack. Der war wichtig für die Popkultur. Mhm. Der hat quasi Manson und Rammstein und sonst was alles entdeckt. Und ich habe damals, das war so lustig, als ich auch ein paar Freunden und Kollegen gesagt habe, David Lynch ist gestorben. Alle so, ach hier, der Typ, der Rammstein entdeckt hat, oder? Selbst das ist noch hängen geblieben, auch wenn viele den Film gar nicht gesehen haben. Und ja, ich habe damals nämlich ganz mitten in den, ich glaube, nee, was ist nicht, mitten in den 90ern, Ende der 90er, so in dem Zeitraum, wo ich gerade so gesagt habe, Matrix ist geil, ich brauche neue Mindfuck-Filme. Da habe ich den gesehen, ich habe gesagt, ich finde ihn cool, aber ganz im Ernst, ich wusste überhaupt nicht, was hier abgeht. Aber mich hat der Film mega beeindruckt trotzdem.
Aber das ist auch genau richtig so. Ich habe ein ganz tolles Interview gesehen mit David Lynch, wo ihm vorgetragen wurde, was die Schauspieler sagen, was sie da gespielt haben und was sie gesehen haben und worum es geht. Und es war super, super lustig, dass dann ein Bill Pullman gesagt hat, ja, also mein Charakter, und dann schneiden sie auf David Lynch und sagten, das ist Quatsch. So, und dann Arquette sagt dann halt, meine Rolle ist so und so und so und ich glaube, das ist alles so und so und so, und er sagt, nö, der hat
ja, das
auch
nicht Spaß verstanden. Gemacht
so, wie haben, die ganze Zeit bei jedem, weil es halt eben gerade bei diesem Film, und da fällt es so massiv auf, und deswegen, das sage ich immer ganz gerne, wenn mich jemand fragt, kann ich den gucken, werde ich damit meinen Spaß haben, sage, pass auf, es gibt die Szene, wird jemand in ein Gefängnis eingesperrt, geht in den Schatten und am nächsten Tag ist er weg und dafür steht ein anderer Mann und keiner fragt sich, warum. Kannst du damit leben, ja oder nein?
Das ist so trocken.
Wenn die aber Antwort ja ist und du willst wissen, was ist das für eine Mystery, wohin geht das, warum ist das so und wer ist dieser hässliche kleine Mystery-Mann oder sowas, dann ist das auf jeden Fall ein Film, den du gucken musst, weil der einen Sog entwickelt. Auch dadurch, dass er eben, und das weiß man am Anfang ja gar nicht, er wird nicht chronologisch erzählt, das wissen wir aber natürlich nicht nach dem Anfang.
Nein, das meinte ich ja erst, er hat so, also ich meine, so richtig wissen wir es alle nicht, ne? Also denke jetzt nicht, wir sind die Experten, aber nein. Man sagt, ne, man kann ja schon so eine Art wiederkehrendes Spiraleneffekt, also so eine kleine Möbius-Spirale hier, also so ein bisschen spielt er hier schon auch mit Zeitebenen, könnte man schon fast sagen, ne? Also, dass der Anfang ist das Ende sozusagen, aber das ist.
Genau. Und das ist ja immer so. Der Anfang ist das Ende, ist der Anfang ist das Ende. Ich würde überhaupt sowieso generell bei keinem David Lynch-Film sagen, ich habe die Antwort.
Nee, haben wir auch nicht.
Darum geht es
ja nicht. Das eben, ja will er auch gar nicht. Wenn du dich da hinsetzt und sagst, oh, ich habe den Film verstanden, ja, dann ist ja die eigentliche Frage, hast du dir den Film genossen? Was hast du dir denn da rausgenommen? Und das ist halt, für mich war das eben deswegen so spannend, weil ich den Film ja schon mal gesehen habe und nicht verstanden habe, den jetzt mit meinem Filmhorizont wieder zu sehen und mich mit freiwillig auf das Werk Lynch vorzubereiten und seine Kunst zu verstehen, so zumindest annehmen zu können, das war für mich eine absolute Offenbarung, weil plötzlich konnte ich das, was ich schon kannte und kultig fand und geil und hier Manson, geil und so, das war ja plötzlich für mich komplett egal. Plötzlich habe ich geschnallt eigentlich, was der Film mit mir macht. Und du hast, weil das hier finde ich auch sehr gut geht, weil du, ich glaube auch, das ist ein bisschen wie Christopher Nolan, das auch mal, der castet ja auch immer so Protagonisten, die so ein bisschen lookalike wie er sind und auch so vom Temperament. Und hier hast du halt mit Fred Madison, also gespielt von Bill Pullman, finde ich auch eine sehr, den sehr introvertierten, grüblerischen, aber auch künstlerisch sehr expressiven David Lynch. Ich sag's schon, ja, Saxophonisten. Und er und seine Frau, von Patricia Arquette gespielt. Ja, man merkt so eine Art tristen Alltag und auch hier spielt die Charakterisierung der Figuren über die Umgebung ist sowieso etwas, was Lynch halt perfekt beherrscht. Und dann hast du erstmal eigentlich ein Szenario, wo du dich erstmal voll reinfühlen kannst, was unheimlich ist, weil die bekommen halt Videotapes von ihrem Haus zugespielt. Na, das geht erst so los, dass es von außen gefilmt wird und irgendwann sehen die, dass mit der Kamera offensichtlich jemand ins Haus kam und die beim Schlafen gefilmt hat. Und die Aufnahme, und dann geht das halt so weit sogar, dass in der Aufnahme dann zeigt, wie er, also Fred selbst, der Mörder seiner Frau ist. Und zwischen ihr, also man sieht das nur angedeutet, zwischen ihren zerlegten Körperteilen liegt. Also völlig weird. Und plötzlich findet er sich in so einer Art, plötzlich findet er sich in Polizeigewahrsam wieder, was du gerade schon gesagt hast, er kriegt dauernd Kopfschmerzen und dann plötzlich passiert was Unerklärliches. Er durchläuft offensichtlich eine Art Transformation, weil er ist dann plötzlich Peter Dayton von Balthasar Getty gespielt und dann nehmen die halt seine Fingerabdrücke und sagen, ja, das ist der Typ, keine Ahnung, was passiert ist und lassen den wieder raus. Und wir als Zuschauer denken, okay, alles klar, es wird bestimmt irgendeine Begründung geben. Nein, erstmal gibt es keine, weil wir sehen dann plötzlich einen anderen Film. Und das wird dadurch noch getoppt, dass wieder Patricia Arquette die weibliche Hauptrolle spielt, die hier mit Balthasar Gettys Figur zusammenkommt und eine Affäre anfängt. Aber auch anders heißt. Die heißt nämlich hier Alice, im anderen quasi Film heißt sie Renee. Und das einzige verbindende Element ist, dass es so einen Mystery Man gibt, so einen Mephistoles-ähnlichen kleinen, mysteriösen Mann, der offensichtlich immer an zwei Orten gleichzeitig sein kann und immer das Gleiche sagt. Und das ist, wie das Ganze dann kulminiert. Ich habe den gestern auch nochmal gesehen und das ist für mich tatsächlich, ich glaube, mein liebster Film von ihm, weil das dieses abstrakte Lyncheske, was ich so liebe, also was das auch mit mir macht, wie ich die Figuren wahrnehme, wie ich das Schicksal von den Figuren wahrnehme und wie ich auch mit beiden Inkarnationen hier so mitleide und wie gruselig, ich finde, das ist halt, der Film ist so viele Genre auf einmal, das ist ein Horrorfilm, das ist ein Crime Thriller, das ist ein Drama über gescheiterte Beziehungen, aber eben auch über, ich will gar nicht, also das so viel rein interpretieren, das ist so, aber eben auch Schicksal, Vorbestimmung, dann hast du aber auch irgendwie dieses Fremdgeh-Thema drin und dann gibt es so Drogenexzesse, dann fällt einer plötzlich in einen Glastisch rein. Ich habe noch nie so einen weirden Tod gesehen. Und das ist irgendwie, für mich ist das so, ein Film, den ich wahrscheinlich nicht so viel weiter empfehlen würde, aber ich finde von seiner Weirdness, gerade was dieses Düstere angeht, ist das eigentlich somit das Krasseste, was er gemacht hat.
Ja, also das ist wirklich einer, den kann man nur empfehlen, wenn man weiß oder wenn das Gegenüber sagt, ja, ich bin bereit, diesen seltsamen Weg mitzugehen, weil das ist auch ein sehr sperriger Film, dadurch, dass der eben einfach macht, was er da macht und was er dir zeigt. Aber der ist halt so
intensiv auch.
Das sieht alles so geil aus, so intensiv. Wenn du alleine schon auch das Sounddesign wieder von Lynch selber gemacht, das ballert links und rechts und geiler Soundtrack, auf jeden Fall auch eine gute Mischung mit Nine Inch Nails drin, aber auch immer und immer wieder Angelo Badalamenti, der ja ganz, ganz wichtig war in seinem Leben. Auch erst vor, lass mich nicht lügen, 2 Jahren verstorben. Mit dem er ja auch viel Musik gemacht hat, auch Musik auf die Bühne gebracht hat, etc. und so. Auch der macht hier sehr viel mit. Auch ein toller David Bowie-Song drinne. Und das ist halt wirklich ein schräges Meister. Wie gesagt, bei mir gibt es für die meisten Lynch-Filme eh nur eine 10. Deswegen, wenn du sagst, das ist dein Liebster, ist total fein. Also kann ich hundertprozentig verstehen. Auch Bill Pullman, was er hier schauspielerisch macht. Und Patricia Arquette, ganz großartig. Danach nie wieder so gut gewesen.
Doch, in Severance tatsächlich. Aber das ist ja eine andere Art von, das ist so diese späte Karriere, die sie jetzt wieder hat. Ich freue mich total, dass sie wieder da ist und auch ernst genommen wird, weil wurde ja oft damals auch gerade hier nach True Romance so als das dumme Blondchen verschrien, obwohl die mich dann immer frage, haben die Leute die Filme gesehen? Sie wird so gecastet, ist meistens die Schlauste im Raum, aber okay. Also jeder, der ein Fable für sowas wie Black Swan oder Fight Club oder meinetwegen sogar ein bisschen Inception hat, was jetzt nicht die Inszenierung, sondern das, was um was es in den Filmen geht, ne? Dieses Metamorphosen-Ding, dieses Wahrnehmen, dieses Bewusstsein. Ja. Ich finde, die haben sich alle hier Lost Highway ganz genau angeguckt.
Ja, das glaube ich
auch. Den nächsten Film wiederum nicht so, aber das ist auch gut so. Weil ich glaube, nach Lost Highway brauchst du auch erstmal ein bisschen was zum Durchatmen, ne?
Ja, aber das weiß ich auch noch ganz genau. 99 war das. Dann hieß es plötzlich, und das weiß ich noch wirklich ganz genau, da hieß es, David Lynch macht einen Film über einen Typen, der mit dem Rasenmäher durch die USA fährt.
So geil.
Und das lässt du einfach mal so stehen. Ja. Und dann denkst du dir, Alter, geil. Und dann kommt The Straight Story und das ist nichts von dem, was du erwartest. Das ist nämlich nicht der Rasenmähermann Teil 3 und es ist eben nicht, dass er durch dunkle, grauenvolle, surreale Mörderwelten fährt und Sex und Drogen an der Ecke hat und lauter abgetrennte Körperteile oder sowas, sondern das ist die Geschichte eines 73-jährigen Rentners, der seit langem nicht mehr mit seinem Bruder geredet hat und weil es ihm so schlecht ging und sein Bruder auch und die haben auch nicht mehr ewig Zeit, das ist eine Realisation, die müssen wir alle mal irgendwann haben, sagt er, ich fahre da jetzt mal hin, 240 Meilen, knapp 400 Kilometer. Und dann diskutieren wir das mal aus. So, und da der kein Auto fährt, hat er einen Aufsitzrasenmäher und fährt also im Grunde, das ist ein Roadmovie.
Der langsamste Roadmovie aller Zeiten. Das ist das.
Ja, und das ist das, neben dem Elefantenman ist das halt eben das einfachste Werk, ohne das klein machen zu wollen, weil du eben nicht gepiesackt wirst von all dem anderen, von dem wir schon geredet haben. Es gibt hier keine Schockmomente, es gibt hier kein lautes, ekelhaftes Rumgezerre an Menschen, es gibt keine Vergewaltigung, es gibt keine Rammsteins, es gibt keinen Mystery Man. Es gibt hier den Typen, der da hinfährt und später mit seinem Bruder quatscht und das ist im Grunde die Geschichte. Das ist es. Und Harry Dean Stanton spielt den Bruder, Richard Farnsworth spielt den Hauptcharakter. Oscar nominiert
tatsächlich.
Und die sind beide da schon sehr alt. Und das war 99. Und das ist einfach, der ist überhaupt nicht umstritten, weil den magst du magst ihn nicht. Und den magst du aus anderen Gründen. Den guckst du nicht, weil es David Lynch ist, sondern den guckst du, weil du sagst, ich kann mir diese Geschichte gut angucken. Und von diesem Film gibt's ja 24.000 Varianten, die alle nur kitschiger sind. Ne? Also der The Last Rifleman oder der 100-Jährige oder sowas, das sind alles nur Varianten von jemandem, der von Punkt A auf ungewöhnliche Weise nach Punkt B geht, um etwas Wichtiges zu machen. Entweder Frieden zu schließen mit seinem Bruder die Asche der toten Mutter zu verschütten oder einfach mit sich wieder ins Reine zu kommen oder sowas. Und deswegen ist es halt eben umso ungewöhnlicher und so ein roter Punkt in der Filmografie von David Lynch, dass der gesagt hat, nee, das kann ich übrigens auch. Und das hat halt keiner erwartet, dass er das kann.
Ist ja schon so, ist das schon genau deswegen wie der Lynch, dass er einen Film macht, der nach Lost Highway noch kommt und dann geht's auch um eine Straße, aber da fährt einfach nur jemand straight, wie der Name schon sagt, einfach runter, um sich zu verabschieden, weil dieses Spiel mit den Erwartungen sehr ähnlich, so wie ihr wollt, das und das von Twin Peaks, vom Twin Peaks Film, ich gebe euch genau das Gegenteil. Ich muss ehrlich sagen, mir hat der Film nicht so viel gegeben. Aber wahrscheinlich auch, weil ich ihn aus der David Lynch-Brille gesehen habe. Ich habe zwar gewusst, okay, schon im Vorfeld, klar, ich hatte nicht diesen Effekt, wie damals ins Kino zu gehen, teuer Geld auszugeben und dann sehe ich das. Obwohl ich mich auf den Lost Highway 2 freue. Das hatte ich nicht. Ich wusste, dass der so irgendwie sein wird. Aber dass der dann am Ende wirklich gar keine Ebene aufmacht, das hat mich schon ein bisschen verwundert. Ich würde mich nochmal auf den einlassen, einfach aus der Perspektive, dass das einfach was anderes ist. Ich muss trotzdem sagen, das ist schon ein süßer Film. Der zieht dich irgendwie rein. Die sind alle schrullig. Und am Ende ist es trotzdem, da läuft dir trotzdem eine kleine Träne aus dem Knopfloch, weil es einfach so schön ist.
Ja. Ne? Und das macht ihn halt so ungewöhnlich. Und der hat in der Skala der Lynch-Filme, die wir lieben, weil wir sie lieben, wegen dem, was sie tun, hat der irgendwie nichts zu suchen. Das ist ja auch jedem klar. Aber auch hier wieder, er hat gemacht, was er machen wollte. Und das hat er gemacht, wie er es will. Also der ganze Film ist im Grunde dieser Aufsatzrasenmäher. Der kann nur 8 Stundenkilometer fahren oder 6 oder sowas. Und der ganze Film fährt nur 6 Stundenkilometer. Deswegen dauert das alles immer so lange. Und deswegen ist das alles so ruhig. Aber das ist ja diese Ruhe, die Kamera, die ins Nichts geht. Der alte Mann, dem man dann zuguckt, wie er ganz zerknittert da auf diesem Ding sitzt und halt eben auch viele Lebensweisheiten loslässt. Und auch ganz geil, was ich super finde, obwohl ich die Musik nicht besonders mag, aber Angelo Badalamenti, den wir aus allen Filmen kennen, für seine Sinti getragenen Musikstücke, die einfach so haunting sind, die einen verfolgen oder sowas, macht das alles nicht, sondern macht einfach Country-Musik hier. Das ist einfach so abgefahren. Der ist auch chronologisch, also den haben sie tatsächlich chronologisch gedreht, was dann die Herausforderung war, die eigentliche Herausforderung, dass sie, wenn wir sehen, dass der von A nach B nach C nach D fährt, dann ist das so, wie sie das gefilmt haben.
Und das macht es wirklich straight, halt spannend. Ja, ich finde auch, ich glaube, daran scheitern viele Regisseure, dass sie, die haben 1-2 Achtungserfolge und dann den Druck zu haben, ich muss da jetzt noch eins draufsetzen. Ich glaube, gerade wenn das dann vielleicht auch irgendwie mal ein Franchise-Film war, mit dem man Erfolg hatte und dann kriegt man große Budgets und dann kann man nicht Nein sagen, sich dann rauszunehmen, zu sagen, ach du, ich mache jetzt erstmal hier kurz den Rasenmäher-Film, geh mal weg. Das finde ich schon wieder also einfach so cool. Und wir haben diesen Folgefilm im Geiste ja dann auch, also was heißt, wir haben den bekommen, ich war damals nicht live dabei, aber der kam ja dann auch relativ kurz danach mit dem nächsten Film.
Ja, und das ist, glaube ich, ich würde das so sehen, wenn du in einem wirklich guten Sushi-Restaurant bist, dann sollst du ja immer Wasser trinken oder eben diesen Ginseng da essen oder was das da ist, um deine Palette zu reinigen. Das sagt man ja auch bei Wein und bei Kaffee, wenn man verkostet. Zwischendurch Wasser trinken, um die Palette zu reinigen. Und das hier ist der Palettenreiniger. Das ist etwas, was du nicht erwartet hast. Das ist etwas, damit du Luft holen kannst, dass du was ganz anderes siehst. Und dann kommt das, was für viele das Meisterwerk ist.
Das große Luftholen vor dem Sprung quasi, weil danach bekamen wir 2001 sind wir gerade mit Mulholland Drive, die Straße der Finsternis im deutschen Beititel, passt hier tatsächlich sehr gut. Aber der hat es halt auch mit finsteren Straßen, der Mann. Einen wahrscheinlich seiner bekanntesten und auch mit kultigsten Titel. Also auf jeden Fall ein Kultklassiker von ihm. Man braucht das jetzt nicht ranken. Ich glaube, das ist eine persönliche Entscheidung am Ende des Tages. Wie der Name schon sagt, taucht er hier in die düstere Welt Hollywoods ab. Auch in Lost Highway haben wir schon das Hollywood-Sign in einer sehr coolen Szene im Hintergrund gesehen. Aber wir haben nie so richtig die Auswirkung dieser Location wirklich auf die Figuren gespürt. Hier ist es wirklich wieder so ein Film, wo sich Realität und Traum die ganze Zeit gegenüberstehen, du die ganze Zeit am Interpretieren bist, während du versuchst zu verstehen, was die Figuren machen und sagen. Die Traumfabrik, in der das Ganze spielt, gibt es hier halt auch wieder eine surreale Umgebung, so wie Lynch das wahrscheinlich auch wahrnimmt, gibt hier Einblick in die Psyche von der erfolglosen Schauspielerin Diane, die hier unsere Protagonistin ist, würde ich jetzt mal sagen, hervorragend gespielt von Naomi Watts, eine Rolle für die Ewigkeit, die als ihre, ich sag jetzt mal, Traumversion, nämlich Betty, in ein Netz aus, wie man es eigentlich schon bei Lost Highway sagen kann, aus Liebe und Gewalt und Verrat und Drogen und etc. und geführt wird. Und das ist ich finde auch absolutes Meisterwerk, weil das einfach so viel nochmal unterstreicht, wofür die Filme von David Lynch stehen und das Ganze aber in diesen, das erste Mal so richtig begreiflich für mich auch in diesen Hollywood-Kontext sitzt. Ne? Er referiert ja wirklich und viel Popkultur immer in seinen Werken, aber das Ganze eben so konsequent dann auch mit der Traumfabrik in Verbindung zu bringen und da eigentlich quasi ein neues Traumszenario wieder aufzumachen, finde ich meisterhaft gelungen und ich werde nie mich wieder von der Szene so sehr erschrecken, wie da hinten hinter dem Diner das Wesen, was mich da anstarrte. Das ist nicht mal ein Jumpscare, aber es ist trotzdem so gruselig. Hilfe.
Ja, der Film hat wirklich, glaube ich, bei den, also in der Wahrnehmung die meisten Lorbeeren. Das ist, wenn sie einen Film kennen, dann kennen sie den und dann haben sie den vielleicht geguckt, weil der eben damals auch so gut angekommen ist und weil der auch immer noch heute als einer der besten Filme des 20. Jahrhunderts gilt und die Schauspielleistung von Naomi Watts, aber auch Laura Herring, super. Kann man da nicht genug loben. Es ist nichtsdestotrotz auch hier sehr kompromisslos. Gibt es hier eine zum Teil auch, wie ich finde, frustrierende Geschichte, weil man eben nicht so genau weiß, wo geht's wieder hin. Was erzählt er uns da mit den Elementen, die schon am Anfang einkommen und später dann mit den kleinen Menschen ihr Ende findet oder halt eben auch nicht, wie auch immer. Es ist einer der Filme, der mich tatsächlich am meisten gefordert hat. Also im Vergleich zu allen anderen, die ich schneller aufnehmen konnte, hatte ich hier meine Schwierigkeiten, den sofort zu lieben. Der ist mittlerweile, ist ja auch 10 von 10. Aber als der damals rausgekommen ist, hatte ich wirklich meine Schwierigkeiten, mich komplett fallen zu lassen, weil ich einige Szenen, die haben mir einfach zu viel abverlangt.
Ich sag nur, zu lang. Blauer Schlüssel, blaue Box und blaues Zimmer. Genau. Ja.
Und dass ich mal sage, ich fand das zu lang, wenn es um David Lynch geht. Ich bin einer der großen Freunde, wisst ihr ja, der alternativen Schnittfassung und es gibt auch von Blue Velvet eine, die 51 Minuten länger ist. Jetzt kann man sich natürlich immer darüber streiten, naja, er hat das ja alles rausgeschnitten, das hat ja auch seinen Grund. Ich sehe das auch immer nur als Bonus, ich sehe das als Bonbon. Etwas, das ich liebe, kann dann ruhig länger sein. Eine Pizza, die ich mag, kann auch größer sein beim nächsten Mal, ist doch ganz klar. Und hier hatte ich halt von Anfang an das Ding mit 147 Minuten, also 2 Stunden 20, bla bla, war mir das zu lang. Mittlerweile ist natürlich so, dass ich jetzt auch viel mehr verstehe, auch über die Jahre natürlich viel mehr verstehe, auch die ganzen Ansätze, dass das hier auch so eine Anspielung an Boulevard der Dämmerung ist, den ich auch sehr spät erst in meinem Leben gesehen habe. Brillanter Film übrigens, den ich euch allen sehr ans Herz lege. Das wusste ich ja alles gar nicht. Und insofern ist das ein Film, der tatsächlich, aber so ging es mir beim zweiten Björk-Album auch. Das kam raus und ich gesagt, das ist Schrott. Und mittlerweile ist das natürlich das Nonplusultra. Das ist also die Beats, die da benutzt wurden, die gehen, wenn du Hunter hörst und das auf dem Kopfhörer und es macht die ganze Zeit von links nach rechts, das verlässt dich nicht mehr. Und hier ist halt eben auch so, dass es gibt hier Szenen, die dich nicht mehr verlassen. Es gibt hier Bilder, die dich nicht verlassen. Und die Fragen, die du dir stellst, werden halt eben auch so auf kryptische Weise wieder nicht beantwortet. Da finde ich das ganz charmant, dass David Lynch, das könnt ihr auch noch nachlesen im Detail, quasi eine Gebrauchsanleitung für diesen Film geschrieben hat, die euch in keiner Form hilft. Gar nicht. Ich habe es wirklich nachgelesen und erst kürzlich den Film nochmal gesehen und dachte, ach komm, schlag das nochmal nach, achte mal auf alles, was er dir sagt, worauf du achten sollst.
Ja.
Das spielt überhaupt keine Wurst.
Ich muss aber ganz ehrlich, ich bin schon so analytisch rangegangen, das heißt, Film geschaut, sehr auf alles geachtet. Dann habe ich natürlich schon, damals habe ich ja wirklich einen Marathon gemacht. So, und wenn du irgendwie es halbwegs verwundet so aus Lost Highway rausgeschafft hast, dann weißt du schon ungefähr. Ich finde tatsächlich, der hat einige Parallelen, auch so was Identität angeht. Du hast eine klare Trennung auch zwischen einem ersten und einem zweiten Teil. Du hast Tagträume, du hast einen erfolglosen Künstler, hier eine Schauspielerin eine andere Person, die den Platz einnimmt, sage ich jetzt mal, oder man wünscht sich, dass sie den Platz einnimmt, oder man wünscht sich, die Person zu sein. Ich finde, diese Motive sind schon, sehr wiederholen sich nur auf den Kopf gestellt. Was hier, finde ich, wirklich zur Entschlüsselung, also hier hat das halt auf die Spitze getrieben mit den Details, so, ne? Also wie gesagt, dieses Monster, was ich meinte, wofür steht das? So, das weißt du halt nicht, ne? Diese blaue Box. Was ist das? Auch das ist halt, ne, wenn man Lynch und seine Farbwelten, Farbmotive aus 50 Specials, die ich mir damals reingepumpt hat, verstehe, dann denkt man sich so, hat bestimmt das und das zu bedeuten. Deswegen, das ist aber dann wirklich, das ist ein filmische Hausaufgaben. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich fand den Film auch durchweg unterhaltsam, habe ihn auch mittlerweile jetzt, glaube ich, dreimal gesehen. Und durch diese Analyse, wie das muss aber auch wirklich sagen, dadurch, dass sich so viele Leute an seinen Werken halt den Kopf zerbrechen, dadurch hast du halt auch erst die Möglichkeiten, weil ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man nicht selbst, viele Motive sind relativ einfach, dass man darauf kommt. Also er hat sehr oft simple Metaphern, die er halt einfach nur sehr skurril in Szene setzt. Aber wenn du halt, ich stelle mir das halt so vor, wie du einfach 1997 da sitzt, du kannst ja nicht googeln oder bei YouTube mal gucken, sondern du musst dich ja mit Leuten auseinandersetzen, die den Film gesehen haben, und dann find mal welche, die freiwillig Mulholland Drive gucken. Ja. Und das ist das Frustige. Ja, da sitzt du halt da und denkst dir so, hab ich recht? Um was geht's? Oh Gott, scheiße. So, ne? Also mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Ich, wie gesagt, hatte großen Spaß mit dem Film und es sind halt einfach sehr viel ikonische Sachen. Also die titelgebende Straße selbst, der Mulholland Drive, ist ja nicht nur Schauplatz des Unfalls, sondern das wirkt auch, also der Mann kann Straßen inszenieren, fällt mir gerade so auf. Also wie, als wirst du langsam serpentinmäßig in die Psyche von Hollywood eindringen und ich finde diese Wechselwirkung zwischen den beiden Protagonistinnen finde ich super toll. Justin Theroux auch hier toll, immer toll eigentlich. Eigentlich ein vergessener, richtig guter Schauspieler. Aber ich verstehe, dass, oder mal anders gesagt, David Lynch war, glaube ich, damals auf dem Zenit von der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, auch. So, ne, 90er, Twin Peaks, Lost Highway, großes Popkultur-Ding, dann kommt das irgendwann Anfang der 2000er. Ich glaube, der Film hätte es schwer gehabt, wäre er 1983 gekommen. Damals mal so.
Ja, da wäre auch noch gar nicht so weit gewesen, weil ich glaube, das hat alles auch mit seiner Entwicklung zu tun, wie bei jedem Menschen natürlich. Diese ganze Meditationsgeschichte, die bei ihm noch ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Ding, das er so macht, sondern der hat auch eine eigene Stiftung und sowas, und diese Bewegung ist auch nicht ganz unumstritten. Das hat mich auch alles noch nie so richtig interessiert, aber ich glaube, das sind natürlich Dinge in seinem Leben, und weil der, wir sehen ja oftmals so einen Filmemacher und sagen, ja, jetzt ist zwischen dem und dem waren jetzt 2 Jahre und zwischen dem und dem waren vielleicht mehr Jahre und so. Aber David Lynch hat immer gearbeitet. Er hat entweder Kunst gemacht, Musik gemacht, Bühnenstücke, wahnsinnig viele Musikvideos. Googelt das mal. Der hat für wahnsinnig viele Musikvideos gemacht. Dann hat er seine eigenen, wie schon gesagt, seine Serien gemacht und sowas. Und dazwischen dann und in diesem Ganzen und jedes Mal, alles ist für ihn kreativ, alles ist Input. Und dann erst kannst du, glaube ich, so einen Film machen. Und ich glaube auch, was das halt richtig unterstreicht, ist das, was danach kam.
Darauf wollte ich hinaus, weil damit hatte ich wahnsinnig so krasse Schwierigkeiten, dass ich mich bis heute nicht dran getraut habe, den nochmal zu gucken. Nee,
also ich habe mittlerweile online viele David Lynch-Fans gefunden, weil ich bin wirklich etliche Male schon in dieses Rabbit Hole gefallen. Und es gibt, von seine großartige Webseite ist nicht mehr online, aber es gibt Leute, die haben die Seite quasi gerettet. Im Internetarchiv.org findet ihr Sachen von David Lynch, viele Sachen, die mittlerweile als verschollen gelten und. Also ihr könnt Tage damit verbringen. Ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, Inland Empire ist mein Lieblingsfilm.
Vielleicht wollte er das auch. Genau deswegen nicht, ne? Also das kann man ja jetzt wieder reininterpretieren, weil Holland Drive, so alle lieben den, ey, David Lynch, der coolste Regisseur aller Zeiten, alles klar, Leute, dann mache ich jetzt meine DV-Kamera griffbereit und mache einfach den hässlichsten Film meiner Karriere. Also erste Mal, wenn man sich den so anschaut. Es hat mein Sehvergnügen tatsächlich aber krass beeinträchtigt. Also das ist natürlich gewollt von ihm, aber das hat so viel mit mir gemacht. Es ist also ein komplett mit einer hässlichen Digitalkamera Anfang der 2000er gefilmter Film aus der Hand. Und er ist in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung. Zum einen halt war es für ihn selbst eine Herausforderung, denn er ist an diesem Werk wohl, wie ich auch dann recherchiert habe, fast zerbrochen, hat keinen Verleiher gefunden und musste das Ding schließlich am Ende selbst in die Kinos bringen. Und für den Zuschauer, also in dem Fall mich, der war es auch eine Tortur, weil ich musste mir fast 3 Stunden lang ein abstraktes Geflecht aus Zeichen und Andeutungen anschauen. Klar, wie gesagt, das war man dann irgendwo schon gewohnt, so, ne, von seinem Werk. Aber hier ist es irgendwie nochmal schwerer gewesen. Und dass David Lynch selbst keine Deutungsansätze preisgibt und sich in Interviews auch immer ins Schweigen gehüllt hat, tut halt so das Übrige, um vielleicht dann einfach auch das Gefühl zu haben, dass er hier an einem, dass vielleicht auch an der Ambitioniertheit dieses Werks ein bisschen gescheitert ist. Die Rahmenhandlung ganz schnell noch vorweg. Es geht um einen Regisseur, Kingsley Stewart, der gespielt wird von Jeremy Irons. Toller Schauspieler, by the way. Und der will das Remake eines Liebesdramas drehen, das allerdings nie fertiggestellt worden ist. Schon mal geile Prämisse. Und weil die beiden Hauptdarsteller während des Drehs ermordet wurden, deswegen ist der Film nicht fertiggestellt worden, muss er halt ein Remake davon machen und neue Darsteller finden. Dazu holt er sich Justin Theroux wieder ran und Laura Dern, also 2 bekannte Recken seiner Zusammenarbeit, die sich eben ein Comeback erhoffen, dadurch, dass sie halt diese sehr risky Rolle annehmen. Und schon zu Beginn dieser Dreharbeiten, bei denen wir mitgenommen werden, also es ist auch irgendwie ein Film übers Filme machen, wird klar, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und im Verlauf des Films wechseln wir wieder so die Perspektiven, ne, dann verschwimmen wieder Realitäten und Fiktion und so richtig klare Entscheidungen können die nicht treffen und dann gibt's weirde Tanzeinlagen, irgendwelche komischen Gespräche, die von polnischen Männern übersetzt werden und irgendwelche Hasenkostüme, die aus Donnie Darko geklaut wurden oder sowas, man hat das Gefühl, dass man hier irgendwie einen Rough Cut einer 10-Stunden-Serie gesehen hat. So ging's mir.
Also ich glaube auch, dass das so ein Film ist, der dir A, ganz viel abfordern sollte, dass du dich wieder so ein bisschen verloren fühlst durch diese Filmgeschichte und durch diese Mehrcharakterhäufigkeit und vor allem natürlich auch Rabbits.
Rabbits das ist ein Kurzfilm auch, ne?
Kapitel für sich.
Den hatte ich, glaube ich, gesehen.
Genau, googelt das einfach mal, Rabbits von David Lynch, die hier wiederkommen, kleine Menschen und Rabbits, das sind auch so wiederkehrende, mysteriöse Dinge. Und mir geht es genauso wie dir. Also das ist der Film, der mich am meisten gefordert hat. Das ist der einzige Film, den ich nur einmal gesehen habe, den ich pottenhässlich finde, weil die Aufnahme auf dieser Handkamera ist halt so, es sieht halt aus wie bei Blair Witch, nur nicht schwarz-weiß. Und bei Blair Witch soll das ja so sein, weil das ein verwackelter Found-Footage-Film ist. Und hier haben wir halt einfach einen anderen Anspruch. Ne? Das ist eine ganz einfache Digitalkamera, die jeder Depp zu Hause hätte haben können. Und da bin ich ja nicht so ein Fan von. Heute das Äquivalent wäre dann halt, Steven Soderbergh hat einen Film auf dem iPhone gedreht. Ja, aber die Linsen sind doch viel geiler.
Ja, und der hat trotzdem einen Gimbal und ein Stativ und einen Kran rangeschraubt. Aber das ist ja wieder was anderes.
Naja, so. Die Geschichte hat mich tatsächlich auch nicht gepackt. Mein Fehler vielleicht war es auch, dass ich den wie die anderen auch im Original geguckt habe. Und da es gibt sehr viele und lange Passagen auf Polnisch, die nicht übersetzt werden, für die es auch keine Untertitel gibt, was super frustrierend ist, weil du eben die ganze Zeit nicht weißt, gehört das jetzt dazu? Ist das wichtig? Müsste ich das jetzt wissen? In der deutschen Handlung wurde blöpsmäßig alles übersetzt. Aber wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht übers Herz gebracht, den Film nochmal zu gucken. Also ich habe ihn einmal gesehen und das ist auch der einzige, weil ich das vorhin ja ein paar Mal gesagt habe, der bei mir keine 10 von 10 hat. Das wäre jetzt noch unfair. Der ist bei mir ziemlich weit unten, weil ich weder die Geschichte spannend fand, noch hat mich die Einleitung so hingepackt, wie es andere Filme gemacht haben. Also die Einleitung von Blue Velvet zieht dich rein. Da kannst du nicht anders als das gucken. Twin Peaks, wisst ihr, ist über alles erhaben, aber das Ding ist einfach richtig schwierig. Aber wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu Twin Peaks, die dritte Staffel, sieht, dass er dann 18 Stunden lang im Grunde dasselbe nochmal gemacht hat, nur dass es viel geiler aussieht und leichte Anekdoten hat zu einer Serie, die wir in den 90ern mal geliebt haben. Er ist schon ein ganz schön ausgebuffter Vogel, das muss man mal sagen. Er wollte das hier machen. Er hat auch für den Film wirklich gekämpft, wie du gesagt hast, vor allem auch für seine Hauptdarstellerin Laura Dern geht hier wirklich, die zieht hier alle Register. Es gibt ja diese Geschichte, dass er mit einer Kuh irgendwie auf dem Sunset Boulevard auf und abgelaufen ist, um die Presse auf sich aufmerksam zu machen, damit er dann sagen kann, wie gut Laura Dern in dem Film ist, den natürlich niemand gesehen hat, weil es ging tatsächlich so, dass er im Grunde seine Kopien selber an die Kinos vertrieben hat, damit er überhaupt mal irgendwo läuft.
Ja, das ist krass. Also dass eigentlich ein Film nach Drive sowas passieren konnte, ist schon irgendwie beeindruckend. Ne?
Ja, und im Gesamtbild ist der halt wirklich einer von denen, also die Filme, die ich am seltensten gucke, also Inland Empire nur einmal gesehen, Eine wahre Geschichte zweimal gesehen, und alle anderen haben es schon mehrfach geschafft. Allen voran natürlich alles, was mit Twin Peaks zu tun hat, und dann kommt auch schon Eraserhead. Und tatsächlich bin ich immer schon Fan gewesen vom Wüstenplanet. Als ich klein war, wusste ich ja auch nichts um den Ärger darum, und es gibt einfach ein paar Bilder, die deswegen war ich vielleicht auch von dem Denis Villeneuve Dune manchmal so enttäuscht, weil er auch der schafft es, bildgewaltig zu erzählen, was er erzählen will. Aber von den Requisiten, von den Dingen, die du haptisch siehst, sind einfach viele, viele ganz, ganz fantastische Sachen in dem ersten Dune
drin. Die Uniform alleine, und er hat das ja auch wirklich wörtlich genommen, dass die da quasi in unserer Zeit wieder ins quasi Spätmittelalter zurückgefallen sind. Und der hat einfach Patrick Stewart Mops in die Hand gedrückt. Also, ja, okay. Lass mich ganz kurz noch was, was ist mir noch eingefallen zu Inland Empire, dann lass mal den Kasten auch zu. Was ich wirklich geil finde an dem Film, deswegen möchte ich den auch noch mal gucken, und vielleicht trauen wir uns ja jetzt nach diesem Special noch mal an diesen Film ran. Es gibt so ein paar Film-im-Film-Ebenen, wo du immer wieder Szenen siehst, die im ersten Moment für die Fortsetzung der Filmhandlung hält. Und dann blickt man aber quasi hinter die, das ist ja das Absurde, mit der Digitalkamera filmt er dann, wie richtige Kameras diese Szene filmen. Und ich hätte so gern diesen Film gesehen. Aber das fand ich sehr geil. Da hat er mich sehr oft die Szene mit den Obdachlosen da zum Beispiel, was da auch relativ spät kommt, das hat mich sehr oft sehr positiv verwirrt. Und da habe ich gedacht, wow, da steckt eigentlich doch ein geiles Konzept dahinter. Und deswegen, ich bin ja der Meinung, es ist gut, dass er seine Filmografie zumindest mit einem Fragezeichen beendet hat und nicht mit einem Ausrufezeichen. Das war dann Twin Peaks, meinetwegen, das war vielleicht noch ein größeres Fragezeichen, I don't know. Aber dass man jetzt, wo er auch gegangen ist, bleibt einem nichts übrig, als über sein letztes Werk weiterhin zu rätseln. Und wir können uns ja gucken, ob wir uns dieser Aufgabe nochmal widmen wollen in naher Zukunft.
Ja, und wie gesagt, es gibt so viel zu entdecken. Auch ich habe immer wieder nochmal, es gibt eine Handvoll Kurzfilme, die ich noch nie gesehen habe. Seine DVDs, seine Filme waren auch oft vergriffen etc. Wie gesagt, auch nochmal an die Leute, die seltsame Musik mögen, hört euch die letzten beiden Alben an. Also die sind wirklich so, das ist so weirder Shit. Und es gibt so viel, das ist halt jemand, der obwohl er eine sehr überschaubare Zahl an Filmen gemacht hat, nur hat er trotzdem ein Werk hinterlassen, das man von jeder Seite immer wieder mal betrachten kann. Also ich bin gerade immer noch mittendrin. Ich bin jetzt wieder on fire. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar andere Filme rewatchen. Und insofern, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal sage, wobei mich das sehr wundern würde, Schatz, ich gucke jetzt Inland Empire, geh du mal mit den Hunden spazieren. Aber ist
da nicht gehen die Hunde freiwillig mit, das kann ich dir sagen.
Ja, vielleicht müssen wir beide eine Watchparty machen, um das dann zu realisieren. Aber wir wollten ja auch, also uns, wenn wir ein Ziel hatten, dann ist es halt eben den Leuten, die noch nicht so mit diesem David Lynch-Charakter zu tun hatten, die, weil eben sein letzter offizieller Film ist von 2006, wir haben 2024, dazwischen ist nur passiert, wenn man sich
25,
oh ja. Dazwischen ist nur passiert, wenn man sich für andere Aspekte seiner Arbeit interessiert hat. Es gibt also sicherlich Leute da draußen, die sich sagen, wer ist dieser David Lynch und warum weinen die jetzt alle? Ich hoffe mal, wir haben das ein bisschen erklärt. Wenn wir es richtig gemacht haben, dann wollt ihr mindestens einen, wenn nicht sogar fünf von diesen Filmen unbedingt sehen. Das wäre auch so ungefähr die Menge, wo ich sagen würde, die sollte jeder sich angucken. Und ihr könnt uns ja selber, ihr wisst ja, wir haben einen Discord, da könnt ihr gerne folgen. Und gerne auf dem Discord mal sagen, was ist denn euer Top-David-Lynch-Film? Wenn ihr das hier hört, auf Spotify könnt ihr uns das auch mal da reinschreiben. Meldet euch. Wir sind große Fans. Da bin ich ja froh, dass ich in dir wenigstens jemanden habe, mit dem ich dann auch ich mal endlich abnörden kann.
Ohne dich hätte ich mich wahrscheinlich auch da nicht rangetraut, weil, das muss man ja noch sagen, bevor ich losgerannt bin, hast du mit mir diesen Podcast schon einmal geführt, bloß ich habe mich noch nicht eingebracht. Ja, aber das ist schon wichtig, glaube ich, ne, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird und zum Beispiel auch weiß, was einen erwartet, welche Filme vielleicht zum Einstieg besser sind und was auch immer. So richtig erschließen werden wir es auch nicht. Aber bevor wir den Sack zumachen, können wir ja vielleicht trotzdem noch mal unten so ein Mini-Ranking kurz rausballern, oder? Wollen wir das machen? Traust du dir das zu?
Also, Das sind alles 10 von 10. Also für mich steht über allem steht Twin Peaks und da sehe ich die Serie und den Film. Das ist für mich eins. Und tatsächlich, das ganze Universum, dieser Moloch von keine Ahnung, wie viele Stunden es im Ganzen sind, ist für mich, das ist die Aushängekarte. Ohne die hätte ich wahrscheinlich kein Interesse mehr gehabt, weiterzumachen. Also, weil das einfach. Das hat mich so gepackt und tut's auch immer noch. Also ich habe jetzt erst vor kurzem einen Comic gekauft, den ein Japaner gemalt hat über Twin Peaks und so. Ab und zu google ich immer noch, gibt's was Neues. Ich arbeite gerade an meinen eigenen Pullovern und T-Shirts, weil ich das einfach huldigen will dieses Jahr. Insofern, das ist die Nummer eins. Und wenn du dann ein weiteres Ranking brauchst,
dann machen wir eine Top 3 draus, ja? Dann können die Leute uns auch ihre Top 3 posten, ja.
Okay. Also. Dann wäre es für mich tatsächlich eins, alles mit Twin Peaks. Zwei wäre Blue Velvet.
Mhm.
Und drei wäre dann tatsächlich Eraserhead.
Ah, cool. Ja, bei mir, man hat es eigentlich schon rausgehört, Lost Highway ist mein Lieblingsfilm von ihm, weil da für mich einfach alles, was ich an ihn am meisten schätze, in einem Film perfekt zusammenkommt. Eraserhead ist bei mir auch eine 10 von 10, weil der mich einfach ganz doll beeindruckt und beeinflusst hat. Und ich würde tatsächlich, jetzt ist es schwierig, ich müsste mich zwischen Wild at Heart oder Mulholland Drive entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal, obwohl ich glaube, Mulholland Drive ist künstlerisch wichtiger und wertvoller, auch für alle da draußen, sage ich jetzt trotzdem, mein Platz 3 ist Wild at Heart, weil ich einfach jetzt quasi schon beim drüber sprechen Bock bekommen habe, den wieder zu gucken. Und ich glaube, ich werde es heute auch Abend machen.
Das kann sehr gut sein, dass das bei einem der anderen. Und wenn das bei euch auch so geklappt hat, dann ist es genau das, was wir wollten. Wir sind knapp unter 2 Stunden. Ich finde, das ist okay, das kann man mal gemacht haben. Wenn ihr mehr haben wollt und wir sollen einen Extended Cut rausbringen, dann sagt Bescheid. Dann besprechen wir die Filme einzeln.
Lost Pieces, genau.
Ja. The Missing Pieces of the David Lynch Podcast. Gut, genau. Sandro, vielen Dank.
Ich danke dir, hat so viel Spaß gemacht und es ist schön, dass jetzt auch irgendwo mal, dass man das jetzt auch kanalisieren konnte, weil da ist ein großer gegangen. Wir werden auch noch lange über ihn, von ihm hören, auch wenn er nicht mehr da ist. Und das wollte ich am Ende noch sagen und ich hoffe, dass die Ari Asters und die Robert Eggers und viele, viele junge Leute, die jetzt den Menschen auch wieder wirklich hervorheben als einen großen Künstler. Man hat ja das Gefühl gehabt, der war 20 Jahre weg und jetzt kommen wieder die jungen Wilden und die sagen, David Lynch, ohne den hätte ich nicht angefangen, Filme zu machen und sowas. Mhm. Und da kommen ja wirklich weirde Leute, die auch wirklich Lynch-heske Filme machen und ich finde das so toll. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt an der Zeit ist für eine Staffelübergabe, eine Staffelstabsübergabe. Und dass seine Art und Weise, Kunst zu sehen und Kunst zu schaffen, von solchen Leuten weitergetragen wird. Ich hoffe, dass das passiert.
So lassen wir es stehen.
In dem Sinne würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.